Ihr hört Hunting Down Comics. Zu einer neuen Ausgabe von Hunting Down Comics. Mittlerweile Ausgabe 11. Irgendwas verkehrt gemacht? Oder willst du dich schon reindrängeln hier, Helge?
Ich wollte auch nur Hallo sagen. Nee, ist Ausgabe 11, ganz genau. Die große Star Wars Ausgabe. Nicht wirklich, aber so lässt es das Cover vermuten.
Genau, also wer sich jetzt wundert, schaut einfach mal auf huntingdowncomics.de beziehungsweise comicreview.de zum Podcast Nummer 11 von Hunting Down. Dort seht ihr auch das Cover, dann wisst ihr, was ich meine. Das ist immer eine lohnenswerte Sache. Da mal reinzuschauen. Helge, wir mussten uns ein bisschen sputen heute, beziehungsweise wir sind ein bisschen eng im Zeitplan, denn du bist quasi schon mit einem Flug, einem Bein im Flieger oder fährst du mit der Bahn eigentlich?
Nee, mit dem Flugzeug, genau. Ja, Paris ist es erstmal und dann weiter mit dem Zug nach Angoulême. Ja, denn coolerweise hat Alisic einen Preis abgestaubt auf diesem Comic-Festival. Ist ja wohl das größte Comic-Festival in Europa. Also habe ich jetzt nicht nachgeprüft so richtig, aber ich glaube, es kommen so 250.000 Leute dorthin und ja, coolerweise haben wir da echt einen Preis gewonnen und da muss es dann alles ganz schnell auf einmal gehen. Der Verlag hat gesagt, ey, wäre cool, wenn ihr persönlich den abholen könntet, den Preis. Ja, und jetzt bin ich auch ein bisschen aufgeregt, weil ich habe vorhin mal kurz im Internet geguckt, wie so eine Preisverleihung abgeht. Und es ist halt schon so ein bisschen wie, sagen wir mal, die Oscars in klein. Also man kommt dann nach vorne und eigentlich sagt man noch ein paar Worte und natürlich in Frankreich, also
die meisten Leute haben natürlich auf Deutsch sagen, ne, die Worte, denke ich mal.
Genau, da sind die Leute dann ganz begeistert. Nee, ich kann ja auch ein bisschen Französisch, aber ich weiß nicht, ob es dafür langt, aber also mal sehen. Jedenfalls, da habe ich, als ich das gesehen habe, hat es dann wirklich so ein bisschen angefangen. Mein Herz hat ein bisschen schneller geschlagen. So. Ja, aber ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ist ja eigentlich noch geheim. Dir habe ich es jetzt erzählt und unsere Podcast-Hörer, die hören es ja dann auch zu der Zeit. Ja, da habe ich den Preis ja dann.
Wenn es eh schon vorbei ist, ne? wenn das Kind schon im Brunnen gefallen bist, du dich grenzenlos blamiert hast, die keine Deutschen jemals wieder einladen, alles wegen dir. Nee, ja, war doch cool. Ja, also hat sich doch das Arbeiten gelohnt. Und der diese Kooperation mit, jetzt habe ich den französischen Publisher vergessen.
Le Lombard heißt
Le Lombard.
Ja, ich bin wirklich sehr gespannt und ihr könnt ja dann einfach mal auf meinem Blog oder Facebook oder so gucken. Wahrscheinlich poste ich auch ein paar Fotos. Ja, aber nichtsdestotrotz wollen wir natürlich über Comics reden und wie gesagt, ist ein bisschen eilig, also wahrscheinlich brauchen wir trotzdem wieder 2 Stunden, aber ich will heute auf jeden Fall auch noch kurz mal Koffer packen.
Koffer packen ist immer eine gute Idee, man muss ja auch irgendwas mitnehmen. Also machen wir es einfach kurz. Wir haben am Ende natürlich auch nochmal so einen Rückblick Comic des Jahres. Der Hörer haben sich einige gemeldet. Es gibt dann auch die Auslosung, beziehungsweise die Gewinner werden bekannt gegeben. Wir werden sie dann nochmal separat anschreiben, sofern die E-Mail-Adresse immer auch in den Kommentaren vorhanden ist. Ansonsten einfach nochmal kommentieren unter diesem Podcast, wenn noch irgendwas offen sein sollte.
Ach genau, noch eine Sache, eine kleine Sache noch. Und zwar hat Image Comics, ja, das ist ja unser, ja, ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, unser Lieblingsverlag, aber so von den Amerikanern auf jeden Fall ein Verlag, den wir immer beobachten. Der hatte ja im letzten Monat die Image Expo, so eine eigene kleine Messe, wo Neuheiten vorgestellt wurden und ich wollte da mal 2, 3 Hefte nochmal näher beleuchten. Das machen wir dann aber auch nach dem normalen Podcast so.
Da sind einige coole Sachen dabei. Du hast sicherlich auch gesehen, beziehungsweise hatte ich es, glaube ich, in einem der letzten Podcasts dann auch schon erwähnt. Brian K. Vaughan, ne, hat wieder mal ein paar neue Serien am Start, wobei ich echt gespannt bin, was dabei rauskommt. Also das ist ja so mal so ein Meilenstein, wenn der was schreibt, muss man es erstmal lesen. Ob es dann gut ist, ist eine andere Sache. Und ganz viele andere relativ bekannte Autoren versammeln sich um Image. Um Image geht irgendwie, ja, geht nichts drum rum. Da muss man vorbei. Da muss man.
Ja, jedenfalls, haben. Wenn man so eigene Sachen machen will, ne, und nicht so an Serien weiterarbeiten möchte. Genau, ich wollte jetzt 2 andere vorstellen vor allem, aber diese Brian K. Vaughan, da habe ich jetzt noch nicht so viel zu rausgefunden, aber die haben sich auf jeden Fall auch schon mal sehr interessant gelesen. Also wir werden da auf jeden Fall einiges auch verlinken noch unter dem Beitrag, denke ich. Ich habe da auch noch 1, 2 Videos gefunden und viele Bilder, die man sich schon angucken kann. Sind echt ein paar tolle Sachen dabei. Ja, aber fang doch einfach erstmal mit dem ersten Comic an vielleicht.
Genau, und wir haben eine kleine Neuerung. ich würde sagen, wir lassen das einfach mit erstes Panel vorlesen. Wir werden natürlich ein bisschen muttechnisch schon sagen, was in dem ersten Panel zu sehen ist, weil es kam kein richtiges Feedback, dass man das gewünscht wird. Und deswegen lassen wir es aber, was wir neu einführen, was wir, du bist ganz traurig, ich weiß, was wir neu einführen werden. Und das finde ich vielleicht, mach, du darfst es. Was ich, glaube ich, spannender finde, vielleicht auch die Hörer, ist dann, weil du ja auch Künstler, andersrum, weil du dich ja Künstler nennst, nee, also weil du der Künstler bist, auch einen gewissen Einblick hast, wir betrachten die Cover nochmal ein bisschen eingehender. Ich werde auch eine entsprechende Covergalerie nochmal, vielleicht mit ein paar größeren Bildern, zu diesem Beitrag posten und wir werden am Ende dann nochmal sagen, was so unser Lieblingscover ist, also einfach so vom Artwork her. Das muss mit der Geschichte nicht einhergehen, das heißt also, wir können eine ganz andere Geschichte mögen, aber Cover-Artwork ist ja immer so was ganz Spezielles und dann könnt ihr auch nochmal, während ihr den Podcast hört, einfach so eine Galerie schön langsam durchklicken und gucken, was ihr zu den einzelnen Covern dann so sagt.
Ja, coole Idee auf jeden Fall. Mal sehen, was ihr dazu sagt, genau.
Das erste Comic, das ich vorstellen werde, ist eigentlich von dem Verlag, bei dem ich vor, ich sage jetzt mal gefühlt, 4-5 Jahren relativ viel mir Sachen geholt habe, Vertigo, die mittlerweile so ein bisschen ins Hintertreffen gefühlt geraten sind, nicht mehr ganz so präsent sind. Wolf Moon Ausgabe 1, eine Miniserie von Colin Bunn in 6 Teilen, was immer schon mal ganz nett ist. Auf diesem Cover ist neben diesem plakativen Schriftzug Wolf Moon wahrscheinlich in, sieht aus wie Blut geschrieben. Das ganze Cover ist nämlich sehr, sehr rotlastig. Ein junges Mädchen, relativ attraktiv, hat vielleicht so anlehnungsweise was von Alizik, ich weiß es nicht. Also sieht sehr zierlich aus und hat aber im Hinterkopf einen Wolf und auch die Hände und sowas sind sehr wolfslastig. Also ein Mischwesen, wo man nicht so richtig weiß, woran man ist. Alles sehr rot, sehr, sehr bedrohlich irgendwie. Also, naja, bedrohlich vielleicht auch nicht mal unbedingt. Auf der einen Seite bedrohlich, auf der anderen Seite verführerisch. Also ein sehr interessantes Cover. Hingegen, wenn man das Buch nachher aufschlägt, ist natürlich das Erste, was man sich wahrscheinlich auch so bei einer Wolfsjagd oder bei einer Jagd vorstellt. Man sieht so Rednecks, die so durch Kentucky jagen und einem Bären auf der Spur sind oder einem Cougar, also einem, was ist Cougar? Panda? Tiger? Nee, nicht Tiger.
Warte.
Panther, glaube ich, oder?
Leopard?
Oh, manches Kind.
Ah, oder Panther kann sein. Panther. Ach, was weiß ich.
Ja, also ein Raubtier, das...
Jaguar, glaube ich.
Jaguar, könnte... Ja, Kuger. Ja, sag mal einfach ja. Also ihr wisst schon, Kuger, irgend so ein Raubtier, ein katzenartiges... Ah, Puma. Okay, Puma. Ah, wir sind ganz dicht dran gewesen. Wir hatten alles genannt. Mittlerweile haben wir alles.
Den einzigen, den wir vergessen haben, der war es dann natürlich, klar.
Der liebe Puma, der irgendwo eine Kuh, glaube ich, gerissen hat und darüber unterhalten die sich und sagen sich, ey, wir müssen natürlich jetzt diesen Puma zur Strecke bringen und die haben so, wie es halt so ist, ne, Gewehre, 3 Mann, gefühlt so leicht angetrunken, wobei man das nicht weiß, 5 richtig blutrünstige Hunde, die dann plötzlich losschießen und mit einem Mordsgekläffe davon marschieren und man, das ist cool gemacht, man hört sie so bellend und dann plötzlich ist Ruhe und dann hört man bloß noch so dieses, wie man es in diesen manchmal so Horrorfilmen hat, wo dann plötzlich die Hunde und dann sehr traurig ist. Und dann schlägt man diese erste Seite um und dann ist man voll in seinem Element, weil Wolf ist natürlich dann wahrscheinlich der Werwolf in dem Fall und man sieht gleich, wie dieser Wolf da mitten im Wald steht und diese armen Hunde zerfleischt. Also nichts für Tierschützer, nichts für alle, die so ein bisschen pazifistisch eingestellt werden. Hier geht's richtig blutig zur Sache und auch diejenigen, die Jäger sozusagen, die müssen dran glauben. So viel als Spoiler.
Okay, Wolf heißt normaler Wolf oder ist es dann schon ein Werwolf?
Nee, es ist schon ein Wolf, der steht. Insofern ist es kein richtiger Wolf. Also deswegen denke ich mal, ist es schon definitiv Werwolf. Und wir haben einen Sprung und wir kommen zu unserem Hauptprotagonisten Dylan Chase. Der hat wiederum folgendes Problem. Seine Familie wurde vor einiger Zeit, Jahren von einem Werwolf oder einem Wolf allgemein, da steht noch ganz wohl allgemein Wolf, dahin gemetzelt und er durchsucht nun das Internet. Coole Sache übrigens, der hat ein MacBook, aber hinten mit einer Birne hinten drauf, also so viel zum Thema Product Placement, man sieht trotzdem, was es ist und sucht so quasi diese per News Alert, ob irgendwo was passiert ist, da steht dann so Grizzly Attacke und das und das und immer wenn er quasi die Fährte aufnimmt, lässt er seine Freundin zurück und fährt erstmal hinterher und versucht eben diesem Wolf auf die Spur zu kommen und dann erfährt man so nach und nach, er hat halt auch nur eine begrenzte Zeit, also innerhalb dieses Vollmondes, wenn er quasi diese Chance verpasst, ist es auch vorbei. Ist natürlich auch nicht ganz einfach für ihn, weil er hat dann auch mit mit seiner Freundin so ein paar Probleme, die ihm zwar auf der einen Seite unterstützt, aber auf der anderen Seite halt natürlich auch ein bisschen die Nase voll hat, dass er quasi so permanent auf seinem persönlichen Rachefeldzug ist und da auch null Rücksicht nimmt. Und dann wieder ein Sprung, wir sehen irgend so ein kleines Diner, irgend so ein kleines Burger-Restaurant und da ist einer im Bad, macht sich frisch und draußen möchte jemand eigentlich herein mit einem Kind, weil auch mal auf Toilette muss und der Store-Manager, der drückt, also pendelt, pocht von draußen schon auf die Tür und es kommt eigentlich das, was zu erwarten war, derjenige, der sich drin eingesperrt hat, der sich irgendwie beruhigen wollte, regt sich auf und wird zum Werwolf. Und dann passiert eigentlich auch wieder das, was immer passiert bei solchen Sachen. Die, die vor der Türe waren, die werden es natürlich nicht überleben. Ich habe jetzt gar nicht mehr so richtig im Kopf, ob das Kind als einziges rauskommt. Sagen wir mal so, ich glaube, das Kind wird gestört. Also dann kommt nämlich unser Dylan, der taucht auf und rettet das Kind quasi so in letzter Minute, fährt diesen Wolf so ein bisschen über den Haufen und unterhält sich mit diesem. Der kommt natürlich trotzdem, also flieht wieder. Cool ist eigentlich gemacht, dieser Kämpfer, dieser Jäger, dieser Dylan, der quasi seinen persönlichen Rachefeldzug da nachvergeht, hat auch im Gesicht eben so so ein Prankenhieb, also hat er auch Narben davon getragen und zeigt also, dass er auch innerlich irgendwie wahrscheinlich durch diese damalige Attacke in Mitleidenschaft gezogen ist und hat dann auch so wieder cool gemacht, in Rot gehalten, wie dieses Cover ist, so Flashbacks quasi über das, was damals passiert ist und wir sehen halt zum einen in diesem Comic so langsam, wie er sich quasi dahin bewegt, wo er ist. Man hat auch so das Gefühl, er hat dann überlegt, also erschieße ich mich auch oder stelle ich mich diesem Unwesen und jage es nieder und dann hat man einen Blick wieder auf diesen eigentlichen Werwolf damals und dann denkt man, ja, das ist irgendwie alles klar, er bringt den jetzt zur Strecke und jagt den quasi nieder und dann gibt es einen Cliffhanger am Ende, der dann plötzlich zeigt, dass da anscheinend noch ein dritter Jäger mit dem Spiel ist, der dann Teile aus diesem Werwolf herausschneidet. Der Werwolf ist am Ende tot, um den geht es gar nicht so richtig. Vielleicht ist da noch ein verrücktes Experiment dahinter. Aha.
Also das Mädchen ist nicht der Werwolf gewesen. Also
das weiß man natürlich nicht. Ich meine, wenn ich von der Zeichnung ausgehe, man sieht dann halt nur behandschuhte Hände und man sieht die Hände. Das sind meiner Sicht nach Hände eines Mannes. Nun kann es natürlich sein, dass Artwork technisch der Künstler es vielleicht nicht so drauf hat, glaube ich aber auch nicht. Der Künstler ist in dem Fall Jeremy Horn.
Das Cover sieht schon cool aus.
Das Cover sieht sehr gut aus. Und Colin Bunn ist mir ja bekannt von The Sixth Gun, kann ich immer noch wärmstens empfehlen. Er schreibt relativ viel für Deadpool, glaube ich, mittlerweile. Also er ist im Universum der Superhelden, Marvel und auch eigene Serien gut angekommen. Und hat hier wieder eine Serie, wo man sich im ersten Moment glaubt, ja, man bewegt sich so in bekannten Bahnen und dann gibt es hinten noch so diesen typischen Cliffhanger und entgegen der sonstigen Bemängelung, sage ich jetzt mal so, wenn man sonst so diese Image-Comics hat, ist das hier wirklich ein Heft, wo man am Ende auch so ein bisschen das Gefühl hat, man weiß, worum es geht, natürlich noch nicht ganz, logischerweise, und macht Lust auf mehr. Also dieses Werwolf-Genre ist in meinen Augen noch nicht tot. Hier ist noch so ein neuer spannender Twist. Es gibt diese emotionale Komponente aus diesem Jäger und dann hängt vielleicht auch mit diesen Werwölfen irgendwas noch hinten dran und das Cover ist insofern sehr vielversprechend, wird im Buch überhaupt nicht nochmal aufgegriffen, so diese Konstellation. Also sind wir einfach gespannt, wie es weitergeht. Also von mir...
Wahrscheinlich ist es auch eher so ein bisschen metaphorisch oder so gemeint, ne? Also so von wegen, sie hat den Werwolf im Hinterkopf oder so ähnlich. Also kann das so
wahrscheinlich, ja, irgend sowas. Also beziehungsweise diese Verbindung zwischen Mensch und Tier, genau, die nicht so ganz aufgelöst werden kann. Also Colin Bunn ist für mich immer so ein heißer Tipp und das wieder mal eine Serie von Vertigo, die auch sehr gut umgesetzt worden ist. Also was zeichnerisch angeht, man hat halt bei Vertigo immer auch so diesen leicht abgeflachten Ton, also nicht dieses ganz krasse wie bei Marvel so glänzend. Nein, hier ist es mehr so ein bisschen gedecktere Farben. Also diese Farbpalette ist eher so ruhig gehalten. Dann auch das Artwork an sich ist sehr aussagekräftig, also sehr detailliert an manchen Teilen. Es hat mich zwar an manchen Stellen, weil dann, wenn es diese Rückblenden kommen, so ein bisschen auch an das ist schwarz-weiß Cover-Artwork von The Walking Dead erinnert. Aber insgesamt gibt es für mich an diesem Buch vielleicht, dass es, außer dass es so ein bisschen ein leicht triviales Thema ist, muss man halt mögen, ne? Werwölfe und so ein Zeugs, wirklich ein spannendes Buch ist, ein Plot, der gut aufgebaut ist, der viele kleine Twists nochmal hat in sich, wo man nicht so eine lineare Geschichte hingeblättert bekommt, sondern wirklich so sich das in Ruhe lesen kann. Jetzt natürlich meine Aussage von eben, dass es eben nicht typisch Image-Comic ist, ist auch logisch, ist ja auch ein Vertigo-Comic. Vielleicht. Ja,
also soweit ich weiß, ist doch Vertigo, ist doch der Imprint von DC-Comics, genau, glaube ich, ne?
Ja, das ist so, ja, also eigentlich so war das eine Zeit lang so dieses Major, also für die Erwachsenen so ein bisschen eher und das ist es definitiv. Also ich weiß gar nicht, hier steht auch, glaube ich, empfohlen für Major-Readers, also für Erwachsene. Wie gesagt, was ja, ich
Fables
auch,
und so, ne?
Genau.
American Vampire und diese ganzen Sachen sind ja in Vertigo erschienen.
Was ich persönlich, wie gesagt, sehr angenehm finde, immer wenn man schon weiß, ne, es sind eine Miniserie, 6 Hefte, kann man ja wirklich empfehlen.
Großer Fan
macht man,
davon.
Macht wirklich Spaß. Also wie gesagt, Daumen hoch, Cover-Artwork gefällt mir sehr gut. Ob es mein Lieblingscover ist, ob es mein Lieblingscomic ist, werde ich natürlich am Ende dann erst sagen. Insofern bleibt gespannt. Du hingegen hast jetzt als nächstes auch ein Comic, das große Wellen geschlagen hat eigentlich. Wir
kann man so sagen.
Beide auch was gelesen haben, wobei du die 2014er Version, also quasi die, ich sage es, ist der zweite Rand dann eigentlich, also ja, wahrscheinlich.
Zweite Staffel vielleicht.
Und ich nochmal die Anfänge gelesen habe. Mhm. Worum geht's denn?
Genau, es handelt sich um den ehemaligen Webcomic God Hates Astronauts und es ist von Ryan Brown. Eigentlich wollten wir das ja schon in der letzten Ausgabe vorstellen, es hat leider so zeitlich nicht mehr geklappt. Vielleicht muss man nochmal dazu sagen, letztes Mal hatte ich ja irgendwie dieses Assassination Classroom vorgestellt als letztes und habe dann gesagt, so eine abgefahrenen Stories kommen halt wirklich nur aus Japan und wenn man das dann gelesen hat, dann denkt man, okay, so es gibt auch andere Länder oder andere Leute, die auf krasse Ideen kommen, die total verworren und verrückt sind. So, das ist halt so wie bei diesem Comic halt hier. Auch wieder ein Image-Comic und vielleicht ganz kurz zur Geschichte. Wie gesagt, es hat angefangen als Webcomic und der Autor und Zeichner, der hat dann, glaube ich, so ein Kickstarter-Projekt gemacht und wollte dann daraus so eine Print-Version zaubern und hatte auch mit recht großem Erfolg dann das Geld eingesammelt und ja, dann ist halt auch Image Comic auf ihn zugegangen, Image Comics und jetzt eine neue Serie halt gestartet. Und hier gibt es auch so einen kleinen Rückblick zum Beispiel, was vorher geschah. Aber ich kann ja erstmal so ein bisschen erzählen. Also wie gesagt, es fällt wieder mal recht schwer, denn die Story ist total verworren. Kannst du ja vielleicht auch nochmal gleich so deine Eindrücke so ein bisschen berichten, was du da gelesen hast.
Also da lässt das Comic ja quasi keine Zweifel offen. Wenn man sich dieses Cover anschaut, dann sieht man schon, mit was man sie eigentlich zu tun hat. Also da wird man zumindest nicht getäuscht über den Inhalt, sagen wir so.
Nee, das stimmt. Also da ist ein super Heldenpferd mit so einem Geisterpferdekopf, halb Roboter, halb Pferd irgendwie, also so ein bisschen Terminator-mäßig, hat den so eine Art Farmer im Schwitzkasten. Daneben ist noch so ein kleines Gespenst, was man mit einer 3D-Brille dann auch wirklich in 3D sieht, was also so und so weiter, noch eine Ziege, noch eine Henne und so weiter. Also sieht echt ziemlich abgefahren aus. Ja, jedenfalls geht's in dem Heft, also im ersten Heft geht's vor allem um einen Farmer, der sich in eine Henne verliebt und irgendwie, ja, das ist, wie gesagt, das ist echt ein bisschen komisch, die lieben sich halt über alles, küssen sich auch und so, was wirklich schon ein bisschen bizarr ist und so das anzugucken, aber irgendwie auf der Erde wird das halt nicht toleriert und deshalb nimmt er sich erstmal so einen Hammer, haut so eine joggende Blondine um, schneidet ihr so Frankenstein-typisch den Kopf ab, setzt den Kopf von der Henne oben rauf und ja, denkt dann halt vielleicht so, könnte die Liebe ja funktionieren, aber die einzige Möglichkeit, die sie haben, ist irgendwie zu flüchten ins Weltall und daher kommt dann auch so ein bisschen dieser Titel auch, also es geht halt um Farmer, die so in die Weiten des Universums flüchten wollen, um dort ihre Tiergötter oder sonst was irgendwie anzubeten und ja, die NASA ist irgendwie dagegen, dass die im Weltraum halt rumturnen und hat dann irgendwie so ein super Team aus 5 Leuten, zum Beispiel diesen besagten Geisterpferd, Superheldenpferd vom Cover irgendwie, setzt die halt auf diese Farmer an, um das zu verhindern, ja. Also wie du schon merkst, krasser Tobak hier sozusagen. Außerdem noch, um mal so ein paar andere Sachen vielleicht zu erwähnen, die da drin vorkommen. Es gibt zum Beispiel einen Tiger, der eine Krone auf hat und einen Cheeseburger isst und der heißt dann auch König Tiger während des Essens eines Cheeseburgers. Also so wird er wirklich die ganze Zeit im Comic dann auch angesprochen. Das ist so ein bisschen die Richtung, wo der Humor auch so hingeht. Also total bizarr. Es gibt Menschen mit Krabbenkopf, es gibt, oder beziehungsweise Menschen gibt es eigentlich, ja, außer den Farmern gibt es eigentlich kaum Menschen. Eigentlich sind es fast alles Tiere, aber halt nicht diese lustigen Disney-Tiere, sondern alle so ein bisschen, ja, ein bisschen sehr strange und also es gibt irgendwie kämpfende Nilpferde und Tiger, wie gesagt, Krabben, und so weiter. Also, ja, keine Ahnung. Also, wie fandst du denn den ersten Teil?
Also wie gesagt, wir müssen ja von zwei verschiedenen Dingen reden. Du hast ja die Neuauflage, ich hatte ja nur das E-Book mir angeschaut. Dort ist es aber ähnlich. Also dort geht es auch mit, glaube ich, einem Box-Center los, wo ein Typ, so freier Oberkörper, à la Teddy Roosevelt in seinen besten Jahren wahrscheinlich den Bären das Boxen beibringt und er dann damit quasi die Welt erobern will und plötzlich tauchen durch das Dach so ein Team von Superhelden auf, die aber auch alle ein bisschen seltsam aussehen. Und schon kämpfen die Bären gegen diese Superhelden und dem einen wird quasi das Gesicht komplett zerschlagen, sodass es anschließend aussieht wie das The Thing, also nicht das Thing, es gibt so ein The Elephant Man, also so ein total verquollenes Tier. Und man merkt schon,
Genau, der wird auch immer größer, der Kopf,
der wird,
glaube ich,
ja,
ne? Der schwillt
wird
so
riesig. Also,
sich
und
an.
wenn man sich dieses ganze Genre anschaut, also dein Handlungsstrang, ich glaube, beide haben vielleicht miteinander was zu tun, aber dazu müsste ich den ersten Band komplett einmal durchlesen. Es ist eine sehr verrückte Geschichte, wo man so glaubt, die ist so ein bisschen unter Drogenrausch entstanden, oder beziehungsweise junge Leute, die sich einfach an dieser Geschichte ausleben. Was finde ich cool? Ja, ich hätte gerne Superhelden, die Pferde sind, halb Roboter, halb Geisterwesen und sowas. Und er lebt das aus. Das Interessante, was ich finde beim Lesen, also ich habe das erste Trade Paperback quasi, also das erste Heftchen in diesem Trade Paperback, relativ schnell durchgelesen. Auch wenn es im Hinterkopf totaler, macht immer so Alarm, Alarm, totaler Blödsinn, totaler Blödsinn. Und trotzdem ist es lustig zu lesen. Also man liest so
Ja,
durch,
ja.
fragt sich die ganze Zeit, wo soll das hingehen? Also noch verrückter kann es nicht werden. Und man blättert so um und es wird verrückter. Also ich kann es schlecht einschätzen. Man kriegt, wie gesagt, du kannst ja dieses online nachlesen, diesen Webcomic. Also man muss dann null Geld bezahlen. Ich werde es entsprechend auch nochmal verlinken. Es gibt einen interessanten Podcast, wieder mal von Let's Talk Comics, über den Autor Ryan Brown, wer so beschrieben hat, wie er quasi zu diesem Comic kommt, was er sich so halbwegs dabei gedacht hat. Interessant ist auch,
Und auch
dass
zur
das,
Kampagne
genau,
und wie man sowas finanziert und so,
dass das
ist wirklich sehr interessant.
im Prinzip jahrelang kein Schwein interessiert hat, was er da gemacht hat. Und erst dann so 3, 4, 5 Jahre später nach diesem Kickstarter-Projekt auch jetzt tatsächlich Leute kommen, die ihn darauf ansprechen, auf seine Anfangswerke. Da muss ich halt hier wirklich auf eine sehr fabelhafte, wohl, also fabelhafte im Sinn mit Fabellengeschichte einstellen, die ziemlich verrückt ist, die, ja, also die mit eigentlich mit nichts vergleichbar ist. Ich
Ja,
meine,
es ist schon trotzdem, also Fabel und so, das hört sich jetzt alles und auch diese ganzen, wie wir darüber reden, über diese Tiere und so, das hört sich alles so fast so kindgerecht an, aber das ist es halt auch wirklich überhaupt nicht. Es ist echt sehr, sehr erwachsen oder ja, was heißt erwachsen? Es ist schon auch auf irgendeine Art pubertär dann umgesetzt, aber also da fließt viel Blut und diese Themen, wie gesagt, die angesprochen werden, also irgendwelche Farmer, die so eine Hühnerfreundin haben, ist auch ganz witzig. Das ist halt eine Henne und die heißt dann Hennefer, nennt er sie dann, so halb Henne. Und das ist halt, wie gesagt, so ein bisschen der Humor. Was ich auch noch hervorheben wollte, ist, dass also die Typo, das Lettering ist wirklich ganz witzig gemacht, also recht originell, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Also wenn man zum Beispiel, da gibt es eine Szene, da fressen dann diese Bären, diese Panda-Bären von der NASA, fressen einen von den Farmern auf und dann steht da immer in Wortlauten sozusagen, steht dann auch immer konsumiere oder dann haut der eine Typ schlägt den eine rein, gleichzeitig dem Pferd und dem Mann, dann steht da Man Punch und Horse Punch. Also es ist immer, eigentlich wird genau das, was man sieht, immer nochmal beschrieben, so um, sage ich mal, diesen Sound so ein bisschen eindringlicher zu machen. Aber das ist schon ganz witzig eigentlich.
ich wollte gerade sagen, also es wird einem auch nicht langweilig. Man glaubt zwar irgendwie, dass nicht, dass man unbedingt mit diesem Buch als erwachsener Leser wirklich was anfangen kann. Es ist aber auch, wie du schon sagtest, kein All-Ages-Books, denn Book, denn das ist halt dann doch irgendwie so, wenn man jetzt mal den Fachbegriff nimmt, so Zoophilie, ja, Sex mit Tieren, beziehungsweise die Liebe zu Tieren erstmal. Der Sex wird, glaube ich, noch nicht so dargestellt, aber es ist trotzdem Themen, wo man sich sagt,
Angedeutet schon.
die passen schwer zusammen und man fragt sich, warum mag man es trotzdem? Also ist ein ganz eigenartiges Buch und interessant ist aber auch, dass man da halt so eine künstlerische Entwicklung von ihm sieht, also wie er quasi so von doch von diesem relativ kruden, einfachen Stil am Anfang, also der ist schon ausgefeilt, das ist jetzt nicht so ein billiger Webcomic, das ist schon immer durchweg koloriert, das ist toll gemacht, aber man hat so das Gefühl, er ist noch an seinen Anfängen, Perspektiven oder überhaupt Tiere und Sachen so darzustellen, weil das ist ja das Nächste, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, alle Tiere sind eigentlich doch relativ gut dargestellt, zeichnerisch, weil es ist ja nicht gerade einfach, also das Schwerste ist, glaube ich, so mit, also für die Zeichner, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Pferde darzustellen, ist schon nicht ganz einfach.
Und das ist auch nochmal ganz vielleicht hervorhebenswert. Er hat irgendwie im Podcast auch gemeint, dass er halt einfach sowas auch zeichnen wollte, was er zeichnen kann und deswegen alles auch so ein bisschen überspitzt oder lustig darstellt. Und er, glaube ich, so gut wie keine Referenzen auch dafür benutzt. Das ist schon beeindruckend auch.
Und wie gesagt, es gibt kleine lustige Momente immer. Man muss halt auch mal so kleine Überschriften lesen. Schaut euch einfach mal das Cover von God Hates Astronauts an. Farmers Against NASA. Also da ist schon eine Menge Witz auch noch so einfach mal versteckt, den man vielleicht beim ersten Lesen gar nicht so mitbekommt. Also mir hat es die vorhergehende Variante, wir reden jetzt nicht vom gleichen, aber von der gleichen Art, erstaunlich gut gefallen, hätte ich dann doch gar nicht so gedacht, weil du warst am letzten Jahr, beim letzten Mal so ein kleines bisschen reserviert, hat es mir schon mal gesagt, wie du es findest, aber...
Ja, also ich bin auch immer noch gespannt, also wenn jemand von euch das gelesen hat, bitte nochmal in die Kommentare schreiben, weil ich finde, also ich bin da wirklich so ein bisschen ambivalent, sage ich mal, weil es ist halt so, am Anfang, man blättert zu den ersten Seiten und findet es lustig, und dann kommt irgendwie diese Seite, wo der Farmer dann irgendwie so aus dem Knast entflieht, dann kriegt er irgendwie einen Kopfschuss und mehrere Einschüsse, also flüchtet sich aber halt zur Henne hin und wie ich schon beschrieben habe, haut er dann mit diesem Hammer diese Frau um und dann ist es halt extrem detailliert gezeigt, wie dann irgendwie das Auge von der Frau da halb rausfällt und also so richtig, ja, richtig eklig sieht es halt schon aus und das dann aber immer mit dem Humor trotzdem. Also es ist so ein, weiß ich auch nicht, ist das Galgenhumor eigentlich nicht? Also es ist jedenfalls ja vielleicht so ein bisschen wie britischer Humor oder so schwarzer Humor.
Wahrscheinlich schwarzer Humor dann am Ende noch, ja. Aber wie gesagt, tolles Buch. Also wie gesagt, ihr könnt euch ja überzeugen, ich werde es verlinken, also ihr könnt das online einfach angucken. Kostenlos.
Das lohnt sich auf jeden Fall, ja.
Ausgabe 1 ist auch ein Blick einfach wert, weil da einfach diese Evolution des Art-Technischen schon zu sehen ist. Wie das Storytelling ist, weiß ich noch nicht genau, muss ich mir mal anschauen, ob da auch zu sehen ist, dass er irgendwie doch mehr zum Punkt kommt. Aber ich habe jetzt zumindest in Heftausgabe oder in dem ersten Handlungsbogen da jetzt kein drastisches Defizit gesehen.
Nee, aber man kann auch theoretisch gleich mit dem Image-Comic anfangen, weil es, wie gesagt, so einen kleinen Rückblick gibt, den dieses, was ich schon mal beschrieben habe, dieses 3D-Geist dann irgendwie nacherzählt so ein bisschen. Und ja, also sagen wir mal so, es gibt halt, glaube ich, nichts Vergleichbares auf dem Markt und irgendwie das steckt halt, das strotzt nur so vor Ideen. Zum Beispiel auf der Rückseite sind dann immer so aus fiktiven Magazinen irgendwelche Zitate und die beziehen sich dann zum Teil auch noch aufeinander und so. Und das ist schon echt ziemlich witzig, muss ich sagen.
Gut, dann kommen wir doch gleich mal zum nächsten Comic des Podcasts. Ein Buch oder ein Heft von Matt Fraction, das im Internet große Wellen geschlagen hat, beziehungsweise relativ häufig irgendwie bei mir zumindest so in den Fokus gerückt worden ist. Und deswegen dachte ich mir, da musst du auf alle Fälle mal reinschauen. Das kann ja eigentlich nur was Gutes sein. Und zwar ist es Odyssey oder Odyssey, was auf Englisch aussprechen würde. Aber, und das ist wieder das Schöne, das Coole, was mich persönlich anspricht, es ist als, ich musste nachgucken, homophone Abkürzung gemacht. Also man sieht bloß die Buchstaben A, also Quatsch, O, D, Y und Bindestrich C, wobei das C gleichzeitig wieder dieses Zeichen der Weiblichkeit oder der weiblichen Wesen, wie nennt man das denn doch? Der Weib, der Frauen ist.
Ja.
Also dieses, ihr also kennt das
Y,
ja.
Ne?
Wir haben immer gesagt, dieser Spiegel, also wo du unten das Kreuz hast und oben diesen Kreis und das ist halt, das Y genau. Ist halt so der halbe Kreis nach oben und es ist halt klar erkennbar, es geht um eine Frau und wie gesagt, ich liebe diese homophoben Abkürzungen, das ist einfach toll, weil dann kann man das auslesen. Es geht natürlich dann logischerweise um, in Anlehnung, um die Odyssee, Homers Epos Odyssee, natürlich jetzt im Jahre 2015 beziehungsweise 2014, als das erste Heft rausgekommen ist, im Weltraum. Ich muss sagen, für mich wirklich das schwerste Buch dieser Reihe, was ich gelesen habe, aber trotzdem auch irgendwie das Interessanteste. Man glaubt ja, dass griechische Dichtung heutzutage eigentlich nicht mehr an den Mann zu bringen ist, geschweige denn an die Frau. mit diesem Buch hat Matt Fraction bewiesen, dass es machbar ist. Es ist keine leichte Kost, also wer sich hier drauf einlässt, muss vielleicht auch einen gewissen Hang zur griechischen Dichtung und Sagen haben, oder er muss halt wirklich ein exquisites Artwork mögen, was auch wieder jenseits aller mir bekannter Vergleichsparameter liegt, von Christian Ward, der, wenn du oder wenn ihr nebenbei mal googelt, wie gesagt, das Cover könnt ihr auf huntingdowncomics.de zu dem Podcast sehen, aber wenn ihr zum Artwork ein bisschen googelt, werdet ihr sehen, das sind sehr kräftige, sehr knallige Farben, so ein bisschen Richtung Neon. Das Artwork, was darunter verborgen ist, also man hat so das Gefühl, man sieht noch so diese Bleistift-Skizzen, diese Umrandung, sehr frei, sehr, sehr lose und dann trotzdem mit diesem kräftigen Farbton koloriert, der stellenweise so ein bisschen an, ich sage jetzt mal auch Wasserfarben erinnert, an viel freien Fluss, also sehr, sehr dynamisch wirkt, also sehr, sehr, sehr modern und an sich auch so dieses Artwork, wie es aufgebaut ist, ist sehr aufgeladen mit Andeutungen, also die Entstehungsgeschichte, so die Befruchtung der Menschheit. Wir haben drei Kriegerinnen, die durchs Weltraum reisen, also man tut sich wirklich ein bisschen schwer, das auf den Punkt zu erzählen. Aber jedenfalls im 2600. Jahrhundert, also ein bisschen in die Zukunft, reisen eben die Damen, es sind vorwiegend Damen, durch das Universum und wollen Frieden stiften, haben es dann auch geschafft, haben die dagegen sind, so ein bisschen unterdrückt. Da die bringen dann auch so ein seltsames Wesen an der Kette, was wahrscheinlich ein Mann sein soll, und sind jedenfalls froh, dass alles geklappt hat. Und dann gibt es so einen Cut und man sieht quasi diesen Olymp auf einmal, wo dann die ganzen Götter sind und sich unterhalten und sagen, ey, ist doch irgendwie langweilig, die Menschen, die streiten sich gar nicht mehr, das kann ja wohl irgendwie nicht angehen, da müssen wir doch was machen. Und dann fangen sie an, quasi so ein bisschen so Intrigen zu spinnen und man merkt plötzlich, dass auch diese Damen, die da diese Befriedigung geschaffen haben, halt auch mit harten Bandagen kämpfen. Da sieht man dann dieses Raumschiff von denen, das mit in einem Tank lebenden Sklavin quasi angetrieben wird oder gesteuert wird. Also sehr verrückt. Also ich tue mich hier wirklich echt schwer, die Handlung so wiederzugeben, dass sie reizvoll ist, weil sie hat schon einen gewissen Reiz. Man sieht dann gewisse Panel, wie man sich so Schlachten im alten Griechenland vorgestellt hat. Also auch, ich sage es mal übertrieben, so dann so Spartakus-Kämpfe, die dann plötzlich aufeinander prallen. Also eine ganze Menge, aber eben alles in diesem Weltraumumfeld. Unsere Hauptdarsteller oder Hauptperson, die ist dann auch der dem gleichen Geschlecht zugetan. Also sie liegen im Bett, philosophieren so ein bisschen und dann gibt es halt diesen Angriff und sie steigen da in diesen Ring und man ist permanent, also von Seite zu Seite, jedes Mal, in meinen Augen zumindest, von dem Artwork hingerissen. Man findet es extrem toll und fragt sich, wie man so eine Geschichte, eine so doch etwas sperrige Geschichte eigentlich so gut finden kann.
Also sag doch mal kurz, ist das denn, also hat das wirklich was mit der griechischen Odyssee zu tun? Also gibt es irgendwie den Zyklopen, gibt es irgendwie die Sirenen und gibt es den Odysseus mit seinem Bogen oder so eine ähnlichen Geschichten, oder wird jemand in Schwein verwandelt? Oder also ich habe die ersten Band ja auch, habe ihn aber noch nicht gelesen. Die Zeichnungen sind wirklich über jeden Zweifel erhaben, also sehr, sehr psychedelisch ist vielleicht, ja und also viel mit Pink und Kontrasten und sehr bunt, ja.
Also die Parallelen in meinen Augen, also Zyklop noch nicht, es gibt am Ende auch so Offenbarung, diese Frauenwelt ist natürlich nicht gänzlich frauenbelastet, nein, es gibt noch auch den Sohn, jedenfalls, es gibt noch ein Sohn, der irgendwo quasi so ein bisschen hinter dem Berg gehalten worden ist, der wahrscheinlich jetzt in dieses ganze Umfeld eingreift, der so ein bisschen die Rolle des Elias vielleicht einnimmt, der dann sucht und irgendwie erforscht, ich weiß es nicht. Also es ist klar erkennbar, es ist dieses Thema, es ist trotzdem modernisiert, also es ist, naja, wenn ich sage, es ist nicht langweilig, dann ist es vielleicht auch ein bisschen verkehrt, weil es ist halt, hat halt seine Länge, aber Homers Odyssee liest sich ja auch nicht wie ein hier Drei-Groschen-Roman. Also es ist halt, aber mit Tiefgang, man kann drüber nachdenken und man hat dieses Götter intrigieren gegen die Menschen. Menschen versuchen sich irgendwie zu behaupten. Menschen versuchen auch nur friedlich miteinander zu leben und schaffen es am Ende nicht. Und die eine wird nachher auch quasi in das Weltraum rausgepustet, die quasi gegen diesen Konformismus sich aufgelehnt hat. Also viele Anknüpfungspunkte und immer wieder das Artwork, was in meinen Augen seinesgleichen sucht und komischerweise immer passt, auch wenn es halt so dieses, ja, wenn du sagst, psychedelisches, sehr knalliges, markante Farben, die ich so noch nicht gesehen habe. Also allein deswegen unbedingt mal reinschauen. Die Odyssee von Matt Fraction ist sicherlich ein Buch, also was nicht für jedermann ist, aber bei mir hat, glaube ich, auch die erste Heftausgabe, die hat, glaube ich, war ein bisschen teurer, glaube ich, als die normalen, weil da ist auch so ein Poster mit drin. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es jetzt 4 Euro oder 3,50 Euro, also ja, es ist immer noch im greifbaren Rahmen. Einfach mal gucken, wir haben sie auch alles verlinkt, wenn ihr irgendwie was sucht oder den Titel nochmal raussuchen wollt, dann guckt einfach nochmal in diesen Podcast rein. Also ich kann es empfehlen. Wie bist du drauf gekommen eigentlich auf dieses Heft?
Gar nicht. Also es ist nee, es ist einfach im Paket dabei gewesen. Es gab so ein digitales Angebot, Humble Bundle nennt sich das, und vielleicht werden wir nächstes Mal, wenn wir sowas entdecken, auch nochmal darauf hinweisen. Da wurden einfach lauter Erstausgaben von Image zusammengepackt zu einem sehr vernünftigen Preis, und das war halt einfach dort mit drin. Genau, was mir sehr gut gefallen hatte, die ersten 8 Seiten sind ein zusammenhängendes Panel. Also sowas sieht man natürlich auch selten. Das ist ein riesengroßes Panorama, was die Welt zeigt, und auch die 3 Kriegerinnen, wirklich sehr sehenswert, sehr cool gemacht.
Genau. Also es hat viele Andeutungen, viele Momente, wo man eine Zeit lang braucht, sich um zurechtzufinden, und lohnenswert auf alle Fälle. Und Pferde gibt es auch noch. Ne?
Die
apokalyptischen Reiter.
Für jeden was dabei.
Ja, so ungefähr. Frauen, apokalyptische Reiter, Nackte und Mord und Totschlag. Alles dabei. Also das sind die typischen Dramen der antiken Grieche.
So. Ja, cooles Ding auch, aber so ganz 100% überzeugt scheinst du ja auch nicht zu sein. Also ja, nächsten Band kaufst du dir oder nicht?
Ich denke, ich weiß es nicht. Also momentan nicht gleich. Es ist halt sperrig. Es ist halt das Thema. Und ich werde den ersten Teil nochmal in Ruhe lesen und dann nochmal gucken. Ich glaube, das ist auch eines der Bücher, was man sicher definitiv ein, zweimal lesen muss, um irgendwie wirklich dahinter zu steigen, was man von einem, also was die von einem wollen, so ungefähr. Also es ist ein bisschen.
Ja. Also das nächste Buch, was ich hier vorstelle, das ist halt ganz schön, weil es tatsächlich ein One-Shot ist. Und zwar basiert es auf den Kurzgeschichten von Edgar Allan Poe. Ich weiß nicht, bist du ein bisschen mit seinem Schaffen vertraut, sage ich
ja,
mal?
Ja, also das ist die grundlegende Information, die es dazu gibt.
Genau, was man so kennt, so, also der macht ja auch so viel Mystery-Zeug, aber auch so, ja, weiß ich nicht, Kriminalfälle zum Teil auch oder so. Hier geht's um die beiden Geschichten Morella und Murders in the Rue Morgue, nennt sich das. Das ist ein Band, wurde sogar auch für so einen Eisner Award nominiert. Und zwar hat es umgesetzt Richard Corben. Der sagte mir auch erstmal nichts, aber ich habe da mal ein bisschen nachgeguckt. Der hat halt zum Beispiel für Vampirella oder so oder andere Horror-Comics hat er gezeichnet, also auch für DC, Marvel, und das ist halt hier unter Dark Horse erschienen. Und genau, es handelt sich halt um 2 Kurzgeschichten. Ich will mal so ein bisschen erzählen, ich gehe mal auf die erste ein bisschen genauer ein, die zweite lasse ich dann mal offen, weil es wäre natürlich, ist irgendwie auch blöd, wenn der One-Shot hat ja halt nur diese Geschichten, und die will ich natürlich jetzt nicht komplett spoilern. Also
wie viele Seiten hat das Buch eigentlich, das erste?
Ah, das sind, glaube ich, normal diese, ja, vielleicht sind es, ich denke mal, auch nur 30 Seiten, 20, 30, 40, ja, okay. Kann ich jetzt gar nicht so, steht keine Seitenzahl dabei, also es ist
aber
eigentlich normal.
Aber fühlt sich nicht endlos dicker an oder genauso dünn?
Nee, nicht wirklich, weil die Geschichten sind auch wirklich hier, die erste Geschichte ist in, keine Ahnung, 10, 12 Seiten erzählt oder so, die zweite ist dann ein bisschen länger. Genau, es geht um Morella, das ist, ja, beziehungsweise es geht um den Mann von Morella, der sich eigentlich irgendwie, der schon lange mit ihr zusammen ist und irgendwie das Gefühl hat so, ach, sie hat mein Leben zerstört, ich muss mich auf jeden Fall von ihr trennen. Und die scheint irgendwie so eine Art Hexe auch zu sein. Also er geht dann zu ihr rein in so eine Art, ja, so wie sieht aus wie so eine kleine Burg an so einem Felshang, und will sich eigentlich in dem Moment von ihr scheiden. Und sie beschwert sich dann noch bei ihm, ah Mensch, du hast hier meinen Zauberspruch unterbrochen. Und ja, eigentlich spricht er aus, dass er sich trennen will, aber auf einmal hört er sie schreien, und als er das Haus schon wieder verlassen hat, und sie sagt, oh nein, ich habe hier so eine Art Herzinfarkt oder so, ich werde sterben, aber meine Tochter kommt, und sie heißt Orella. Also sie ist Morella, die Tochter ist Orella. Genau, und man merkt aber auch schon, das ist irgendwie, hat die was vor. Und diese Orella sieht dann auch ja sehr, wie soll ich sagen, also sieht eigentlich die, unterscheidet sich eigentlich null von ihrer Mutter, außer dass sie halt einfach viel jünger ist. Und er verliebt sich halt dann auch sofort in diese, in seine Stieftochter sozusagen und fängt eigentlich sofort die Liebschaft, bevor noch die Beerdigung von Morella stattgefunden hat, fängt ja schon eine Liebschaft mit ihr an.
Womit wir fast bei den Griechen wären, ne? Nicht ganz,
ja,
aber.
Das stimmt schon. Genau, und ich weiß jetzt gar nicht, ob man noch näher darauf eingeht jetzt. Ja, das ist schon fast dann vorbei, die Geschichte. Eigentlich geht es dann nur noch um die Auflösung. Also, nee, ich erzähle einfach nicht weiter. Es gibt jedenfalls natürlich auch wieder so eine folgenschwere Auflösung mit Tod und sonst was. Ja, das wäre schon die erste Geschichte. Irgendwie ganz cool erzählt. Die Zeichnung mit viel Schwarz und sehr, mit so einem sehr eigenen Stil. Da könnt ihr euch ja auch das Cover mal angucken. Da versteht man dann so ein bisschen, wie das auch innen aussieht. Genau, und die zweite Geschichte, da geht es um Mordfälle, die in dieser Rue Morgue stattfinden und einen Typen, der so ein bisschen Sherlock Holmes-mäßig, sage ich mal, alleine durch das Studieren der Zeitungen schon so mehr oder weniger rausfindet, wer der Mörder ist und um das schon mal zu verraten, es handelt sich um keinen Menschen und ja, mehr, wie gesagt, will ich jetzt auch lieber gar nicht verraten, also das hat mir wirklich sehr gut gefallen, ist halt natürlich auch wenig, also man liest es halt wirklich in einer halben Stunde ganz normal durch und dann war es das auch und es gibt halt, wie gesagt, nicht mal zweiten Teil, aber wenn ich richtig informiert bin, gibt es noch mehr One-Shots von diesem Richard Corben, auch zu Edgar Allan Poe, also das ist vielleicht mal ein Blick wert, wer so eine Mystery-Geschichten mag. Also wie gesagt, ich finde es einfach auch immer sehr sympathisch, dass man dann nach einer halben Stunde einfach zwei schöne Geschichten gelesen hat, wo man so ein bisschen vielleicht auch miträtseln konnte oder so, ja, so ansatzweise sind die halt auch gruselig. Also jetzt vielleicht nicht wirklich was super Besonderes, aber eine schöne Sache und der Zeichenstil und diese ganze Atmosphäre ist auch irgendwie schön umgesetzt. Sieht alles sehr irgendwie erdig aus von Farben. Ja, also eigentlich schon eine ganz coole Sache.
Bei Dark Horse erschienen und sieht so ein bisschen aus wie, also vom Cover, wenn man nur kurz hinschaut, hat es sowas von so Richtung Hellboy. Also dieses dunkle, die Figuren nachher nicht, aber so, den man im ersten Moment
hinschaut. Ja, durch diese vielen Schwarztöne.
Wahrscheinlich,
ne?
Genau deswegen.
Harte Schatten, ja,
aber
stimmt, hat ein bisschen was davon.
Also ist zu empfehlen, weil ich mag ja so One-Shots auch, gerade weil sie eben so eine abgeschlossene Geschichte haben und ich finde es immer spannend zu sehen, wie also so Autoren auf der einen Seite in, ich sage es mal, in 10 Seiten oder auf 10 Seiten oder 8 bis 16 so eine Geschichte erzählen können, wo man aber auch das Gefühl hat, eben, man hat relativ viel erlebt. Also es ist da nicht so klein, 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 sondern schon eine schöne Geschichte.
Also man merkt schon, es sind halt wirklich Kurzgeschichten. Also die Originale waren wahrscheinlich auch Kurzgeschichten, aber ja, also wenn man dann, wie gesagt, so am Abend so ein Ding liest, hat man halt auch nicht das Gefühl, okay, wie geht's jetzt weiter? Lese ich überhaupt weiter oder so? Sondern ja, man hat dann auch wirklich, ja, wie du schon sagst, was erlebt.
Man hat es mal hinter sich. Bei meinem nächsten Buch genau. Ist es auch wieder so, also das ist wieder eines der Bücher, wo man sagt, ich mag es sehr. Das Artwork ist eine ganz andere Sache. Es geht um Graveyard Shift und das Artwork ist, ich glaube, das ist, irgendwo stand auch da, wer das gemacht hat. Sie hatten sich nämlich so ein bisschen darauf geeinigt, denn dieser Titel Graveyard Shift, beziehungsweise einer, es sollte irgendwie Undying Love heißen, nur gab es davon Eric Stevenson 2010 schon eine Geschichte, deswegen hat man sich nochmal umgeändert und ich glaube, Eric Stevenson hat dann auch das Cover gezeichnet, wenn ich mich recht entsinne. Das sieht man auch, also es wirkt eher so ein bisschen moderner, ich kann es schlecht einordnen, also mehr so am Computer generiert, gerendert so ein bisschen. Hingegen nachher im Comic selbst ist es natürlich wieder dieser relativ normale Zeichenstil. Worum geht es?
Naja, da fehlen die Outlines, ne? So ein bisschen
ja,
bei dem
Cover. So, ja, fließende so Übergänge, genau. Aus. Oder animiert in irgendeiner Form. Also und interessant bei diesem Buch, bevor wir zur Geschichte kommen, dass das relativ lang zurückliegt. Also es ist im Dezember 2014 die erste Ausgabe rausgekommen. Auf dem Cover ist, das nochmal aufzugreifen, sieht man eben einen Friedhof, eine Dame, die so wie ein Agent vom FBI über einem sitzt, der einen Trenchcoat anhat, wie Columbo zerbrochen vor dem Grab und sitzt oder steht und trauert und die Dame so im Hintergrund und man weiß sofort irgendwie, ist da anscheinend jemand gestorben oder jemand trauert und die Dame scheint anscheinend ein bisschen Trost spenden zu wollen, beziehungsweise die gehören zusammen, aber da der andere, der Mann quasi vor dem Grabstein kauert, denke ich mal, der ist der emotionale Verlust dort größer, insofern sieht das so aus. Auf wie viel Heft ist angelegt, das weiß ich gar nicht, es ist mindestens keine Miniserie, ich glaube irgendwo stand hinten erstmal so grob auf 8 Hefte oder so. Oder 6 Hefte der erste Handlungsbogen ausgelegt. Was ich sagen wollte, der erste Kontakt mit diesem Buch, beziehungsweise basiert schon relativ lang, es ist lange zurück. Also 2003 schreibt er selber, 2007 sind die ersten Dokumente, die er finden konnte. 2003 ist so das erste, woran er sich erinnern kann. Und da hat er so diese Geschichte geplant. Und der eigentliche Twist dieser Geschichte ist, dass es eine, ja, Vampirgeschichte ist. Ist jetzt auch nicht unbedingt das Neueste. Und das schreibt er auch selber, dass es vielleicht ein bisschen totgelaufen ist. Aber hier hat es noch so einen gewissen Twist, der mir persönlich ganz gut gefällt. Also am Anfang sieht man so ein Squad, so ein Special-Kommando, das in einem Bude früh um 4 oder um 3, darüber regen die sich auch auf, aber meinte, ja, das ist die beste Zeit, um da eben die Leute hochzunehmen, reinbricht und die stürmen rein und es ist erstmal leer, wobei wir schon sehen, dass da jemand an der Decke klebt, den die Polizisten natürlich nicht sehen, der dann die Polizisten auch unmittelbar angreift und die Polizisten schießen dem aus dem Fenster so in typischer Action-Manier und er verschwindet, ich sage es mal, irgendwo im Hudson River und ward erstmal nicht mehr gesehen. Und die Polizisten wundern sich so ein bisschen, was da nun eigentlich ist. Und der leitende Kommandant oder Lieutenant kommt nach Hause zu seiner Freundin, alles super. Sie ist, glaube ich, Autorin oder Künstlerin. Künstlerin ist sie, glaube ich. Und sie essen und sie unterhalten sich so ein bisschen und dann klopft es an der Türe und dann geht es schon los. Dann kommt nämlich jemand, der was wissen will. Und die Freundin lädt sie erstmal so ganz normal rein, weil denkt, ja, es ist alles ganz okay. Wir wissen aber schon, dass alle anderen aus seinem Team schon das Zeitliche gesegnet haben. Also die sind alle irgendwie umgebracht worden. Also immer so ein Headshot und daneben quasi die Todesursache oder zumindest die vermeintliche Todesursache. Und jetzt versuchen eben dieser, und dann kommt es eben zu diesem Thema Vampire, die Frau umzubringen und ihn umzubringen. Ihm gelingt es, sich irgendwie zu verteidigen, beziehungsweise landet er irgendwie im Feuer und die Vampire kommen nicht mehr heran und er wacht im Krankenhaus auf und weiß nicht so richtig, woran er ist. Und unsere Figur vom Cover ist dieser Polizist, dieser Mann, der seine Frau gerade verloren hat. Er geht dann, weil die Dame auch schon beerdigt worden ist, auf den Friedhof und trauert mit einer Flasche Jack Daniels oder irgendwas in der Hand und da taucht seine Freundin, die eigentlich tot ist, auf. Und man sagt sich so,
Vampir.
Sieht aber ganz gut aus, hat diesen gleichen Business-Look vom Cover, unterhalten sich so, sagen, hey, Sarg ist leer, du bist tot und im Hintergrund tauchen dann plötzlich diese Vampire auf und sie stürzt sich auf ihn, man sieht die Zähne, funkelnde Augen, die ganze Meute im Hintergrund ruft einfach nur kill him und man weiß nicht so recht, woran man ist. Interessanterweise, und da gibt anscheinend der Autor ein bisschen mehr Preis, also für das zweite Heft nachher auch, als es vielleicht sinnvoll gewesen wäre, also zumindest über diesen Titel Undying Love heißt ja irgendwie schon, dass diese Liebe zwischen diesen beiden Personen, diesem Polizeiagenten,
wieder? Ja, niemals enden wird oder untot ist, also eine Vampirin,
ja. Dass sie ihn vermutlich nicht umbringt, also würde ich jetzt einfach mal so behaupten, also diesen Cliffhanger. Ja,
oder er wird auch ein Vampir, ne?
Das in diesen Geschichten ist es dann meistens einer, der kein Vampir ist und deswegen das kommt stimmt, die nicht so richtig zusammen. Wie gesagt, keine außergewöhnliche Geschichte, aber trotzdem eine nette Geschichte, eine Geschichte, die man gut liest, wo man gut drin ist, was mich so ein bisschen gestört hat. Also der Autor Jay Farber, der mir null bekannt ist, wollte unbedingt mit Fran Bueno zusammenarbeiten, weil er sein Artwork so mag, was ich wiederum nicht verstehen kann. Und er sagt ja schon, 2007 hat er ihn gemocht und die hatten beide genügend zu tun, sodass es halt erst jetzt 2014 quasi, ach hier steht es noch, eine vierteilige Miniserie, 2006 sollte es eine vierteilige Miniserie werden, was jetzt bei rauskommt, weiß ich nicht. Und er wollte unbedingt ihn haben. Und wenn man sich so einzelne Panel nachher anguckt, hat er zwar prinzipiell ein ganz nettes Artwork, sage ich jetzt mal so. Also es ist jetzt nicht, reißt mich nicht vom Hocker, aber was auffällt, dass stellenweise, also gleich so am Anfang so große Seite, Polizei, schwarzer Typ, tritt Türe ein. Wenn man sich so die Anatomie von ihm anschaut, dann fragt man sich, ob er irgendwie sich das Becken gebrochen hat oder irgendwas. Also die Anatomie von den Leuten haut an manchen Stellen nicht so ganz hin. Weiß ich nicht, glaubst du, es gibt so stilistische Mittel, wo man sagt, man macht das bewusst so ein bisschen schief oder kriegen die Künstler das in dem Fall eher nicht hin?
Na, also ich bin ja immer so, das muss nicht richtig sein, Hauptsache es sieht cool aus. Also sagen wir mal so, bei Menschen ist es meistens schon, sieht es halt cool aus, wenn es richtig ist. Aber wenn man so ein bisschen was so fantasiewesenmäßig, dann kann man ruhig mal ein bisschen was überzeichnen. Also im Endeffekt, wenn du sagst, es sieht komisch oder scheiße aus, sage ich mal, dann haben sie es wohl nicht hinbekommen. Also entweder das ist Stil oder dann halt, also kann ja sein, dass es halt irgendwie deren Style ist, aber hört sich jetzt ehrlich gesagt bei dir nicht so an,
Nee,
bei
also
deiner
für mich sieht es
Erzählung.
eher aus wie aus, er hat halt probiert, aber er kriegt es halt nicht hin, die Bewegung einzufangen, wie jemand gerade eine Tür einschlägt. Also wenn die ruhig dastehen, so diese üblichen Posen, kriegt er gut hin, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ansonsten am Artwork gibt es eigentlich jetzt nichts Aufregendes zu sagen. Also es ist nichts, was heraussticht, wo man sagt, deswegen müsste man sich's kaufen. Es ist halt einfach eine nette Geschichte für zwischendurch. Graveyard Shift. Ausgabe 1, wer so Vampirgeschichten mag, mit einem gewissen Twist, ist hier ganz gut bedient. Also,
Dann starten wir jetzt echt schon Werwölfe, jetzt noch Vampire, ja.
da sind wir gut dabei. Also, ich finde es nett, aber es ist so ein kann, muss aber nicht, ganz ehrlich.
Okay, dann kommen wir mal zu meinem nächsten. Da würde ich sagen, das ist ein Muss tatsächlich. Bin ich selber ein bisschen überrascht. Und zwar geht es um jetzt das Star Wars Comic. Und das ist jetzt die Nummer 1. Hört sich ein bisschen komisch an, weil eigentlich lief das ja, glaube ich, schon ewig auch bei Dark Horse. Das habe ich aber nie so richtig verfolgt. Jetzt ist es halt, ich sag mal, zu Hause bei Marvel halt. Jetzt habt ihr wahrscheinlich alle mitbekommen, dass Disney hat Marvel gekauft, Disney hat Star Wars gekauft. Ja, da liegt es natürlich nahe, dass man irgendwie Star Wars dann zu Marvel bringt. Genau, und das ist halt sozusagen die Ausgabe 1. Und ich sag mal gleich dazu, in den nächsten Monaten wird auch noch eine Ausgabe 1 von einem ja, Spin-off Prinzessin Leia starten und auch von dem Spin-off Darth Vader. Und die sehen beide auch sehr interessant aus, aber ich komme mal lieber jetzt erstmal zu dem Teil hier. Und zwar, ich kann ja kurz nochmal was zum Cover sagen, das könnt ihr euch ja dann auch noch auf der Website ruhig angucken. Da sieht man halt diese ganze Gefolgschaft, die, ja, die Charaktere, die wir aus der Episode 4 kennen, also aus dem ersten Star Wars Teil, der veröffentlicht wurde sozusagen. Und das wundert einen natürlich ein bisschen, weil, ja, wann soll das bitte spielen? Und es spielt halt sozusagen nach der Episode 4, der Todesstern ist zerstört und ja, zwischen 4 und 5 spielt die ganze Geschichte hier.
Da habe ich einen kleinen Einwand. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Da gab es mal irgendeinen Podcast, also von den Machern, so eine Diskussion. Die haben ja quasi mit dem Kauf von Marvel, also dieses Franchise-Unternehmen Star Wars, im Prinzip alle. Ja, alle Handlungsstränge, die quasi durch Dark Horse so aufgegriffen worden sind, die geschaffen worden sind, sind ja quasi annulliert. Also ist quasi de facto alles nicht geschehen. Und
Das ist alles nicht mehr
man
Kanon, ja.
fängt alles wieder von vorne an. Also das ist auch so ein bisschen fragwürdig.
Ja, ist komisch, ja. Aber so passiert es anscheinend öfter mit irgendwelchen Filmen. Also ich meine, man braucht sich ja nur die diversen Reboots angucken. Ja, und ja, was auch immer, jedenfalls, ich finde, hier hat es wirklich funktioniert, dass die Story mal sich gut einfügt in das ganze Universum. Also wenn wir jetzt wir lesen ja den ersten Satz eigentlich nicht mehr vor, aber der erste Satz ist hier natürlich, also schwarze Seite, blaue Schrift, vor langer, langer Zeit in einer Galaxie weit, weit entfernt. Und dann blättert man um und man hört schon im Inneren die Star Wars Melodie und sieht halt auch riesig den Star Wars Schriftzug und auch wie im Film üblich scrollt dann vor dem inneren Auge dann dieser Text, dieser Einleitungstext vorbei und man sieht den Sternenhimmel, so fängt ja eigentlich auch jeder Star Wars Film an und ein Raumschiff erst groß, wird immer kleiner, nimmt irgendwie die Fahrt auf, den Flug auf in Richtung eines Planeten. So. In dem Heft geht es darum, unsere, ja, also ich fange einfach mal so an, wie das Heft anfängt. Und zwar landet Han Solo auf einem Planeten des Imperiums zusammen mit zwei Kopfgeldjägern, die man noch nicht erkennen kann. Die Verkleidung kennt man aber eigentlich auch schon aus den Star Wars-Filmen, zusammen auch mit R2-D2, den Roboter. Und sie landen auf einem Planeten des Imperiums, der dafür zuständig ist, ja, das ist so, ich sag mal, dort werden die Waffen produziert fürs Imperium, also größtenteils. Und das ist dann auch der Plan, der von Han Solo und den beiden Verkleideten, diesen Planeten oder diese Fabrik hier zu zerstören und sich dort ja, irgendwie reinzukommen. Und also sie geben sich halt aus als Leute, die ein Geschäft mit den Sturmtruppen vorhaben. Und genau, und sie sollen dann irgendwie jemanden treffen noch, einen Vermittler, werden aber schon mal reingelassen in die Fabrik und man hat einen ganz guten Einblick, wie das halt dann eigentlich funktioniert, also wie das Imperium auch so arbeitet. Das ist ganz interessant. Genau, und dann reisen halt die beiden Verkleideten, reisen dann ihre Verkleidung runter. R2-D2 überlistet die auch noch. Ich will jetzt nicht so genau darauf eingehen, aber natürlich sind halt Luke Skywalker und Prinzessin Leia die beiden anderen Verkleideten. Und ja, es beginnt halt so diese Aktion, die sie vorhaben. Also sie wollen diese Fabrik zerstören. Ja, und dann passiert aber was Unvorhergesehenes, und zwar ist der Typ, mit dem sie die Vermittlung oder die Verhandlung führen sollen, das ist dann Darth Vader, und der war natürlich im Plan nicht vorgesehen und macht denen auch ganz schöne Probleme. Ich will jetzt nicht so sehr wieder aufs Detail eingehen, aber was mir halt hier wirklich sehr gut gefällt an dem Buch, ist, dass es halt wirklich genau den Ton irgendwie der Filme halt einfängt, der alten Filme. Also es würde sich wirklich nahtlos irgendwie eingliedern in diese Geschichte. Wie ich schon gesagt habe, von Anfang an hört man irgendwie wirklich diese Melodien, die Geräusche. Man sieht irgendwie Sequenzen, wo Luke sein Lichtschwert zieht, und man hört dieses Geräusch im Kopf so schon. Chewbacca spielt mit, alle Charaktere, die man so kennengelernt hat und lieben gelernt hat, C-3PO. Und das Abenteuer ist wirklich, ja, nicht halt irgendein Quatsch oder so. Also wir hatten ja neulich zum Beispiel auch mal über Alien gesprochen, über die Alien-Comics. Und da fand ich ja wirklich, dass es halt nicht so gut gelungen ist, diesen Ton der Filme einzufangen. Also ich fand einfach, das Ganze hat sich gelesen wie, ja, halt einfach nicht wie die Filme. Das war irgendwie nicht, die Atmosphäre konnte nicht gut adaptiert werden. Aber hier ist es so, man hat halt die alten Charaktere, aber in einer neuen Situation. Und sie reagieren so, wie sie auch in den Filmen reagiert hätten. Und man sieht halt viele der alten Charaktere auch in Situationen, in denen man sie ganz gerne mal gesehen hätte. Also es endet mehr oder weniger damit, dass die Rebellen, also Han Solo und Co., treffen auf einen Teil der Fabrik, wo diese AT-ATs hergestellt werden. Also die kennst du bestimmt auch noch aus dem zweiten Teil. Diese riesengroßen, die so aussehen wie riesengroße, ja, so vierbeinige, fast wie Pferde oder sowas, wo dann echt viele Truppen reinpassen, also gigantische Roboterwesen, so sage ich mal, oder Fahrzeuge. Und die finden halt in einem Part der Fabrik, finden sie halt mehrere davon, und es sieht so aus, als wenn die jetzt als nächstes das Teil besteigen und damit rumfahren, weil Han Solo sagt auch, ey, ich kann mit allem fahren, ich weiß gar nicht, ob man das fahren nennt, also ich kann alles steuern, sage ich jetzt mal. Und da freut man sich einfach schon auf den nächsten Band, wo man dann mal sieht, wie die Rebellen halt mit so einer tödlichen Waffe halt umgehen werden. Und natürlich trifft dann auch im ersten Buch dann noch Luke Skywalker auf Darth Vader am Ende, und das ist dann auch so ein bisschen der Cliffhanger, also so endet es ein bisschen.
Die einzige, ich habe es auch noch nicht gelesen, ich habe gehört, dass es von der Story her, wie du schon ausgeführt hast, wohl doch recht gut sein soll, also sich so quasi einfügt und man quasi das Gefühl hat, es sind wieder diese alten Filme, also nicht so dieser Episode 1 bis 3, die dann doch so einen sehr modernen, bisschen abgedrehten Eindruck machen, aber was bei Heftausgabe 1 doch ein bisschen nervig gewesen sein soll, ist das Artwork, also wie die Personen dargestellt worden sind. Also dass die zwar stellenweise mal mehr, mal richtig schlecht überhaupt zu erkennen sind als solche, als diese Charaktere. Wie ist es bei dir? Also wie hast du das empfunden? Fandst du es als...
Ja, ist interessant, dass du das sagst, weil ich habe vorhin auch nochmal so ein bisschen so im Internet geguckt, was so andere Leute dazu sagen oder was die Reviews so sagen. Und da bin ich wirklich auf eins gestoßen. Die haben gesagt, ey, das Artwork ist wirklich das Beste, was ich jemals gesehen habe. Und das hat mich dann auch ein bisschen gewundert. Also ich sag's mal so, die Charaktere, finde ich, erkennt man schon alle sehr gut. Also es sieht zum Teil wirklich aus, ja, fast wie, als wenn man sich jemand sich ab und zu dann den Film nebenbei angeguckt hat und auf Pause gedrückt hat und dann die Bilder abgemalt hat. Also es sind wirklich Gesichtsausdrücke, die man genauso kennt. Also ich meine, wir sprechen hier von Harrison Ford, aber Harrison Ford, als er, weiß ich nicht, wie alt war der wohl? 25, 30?
Ja, am Anfang seiner Karriere, also da war noch nicht so viel.
Genau, insofern, diesen Typen muss man erstmal wieder treffen, also den alten, weiß ich nicht, als er auch Indiana Jones 1 und so noch gespielt hat, der sieht ja jetzt ganz anders aus. Und ich finde, das ist schon gut getroffen, aber es bleibt auch so ein bisschen immer, ja, wie soll ich sagen, es ist, also man erkennt sie, aber manchmal sehen sie trotzdem ein bisschen unheimlich oder ein bisschen missglückt aus. Also sowas passiert halt einfach oft, wenn man zu realistisch werden will. Also mir geht es vor allem mit Mark Hamill, also mit Luke Skywalker so, da sieht er auf dem einen Bild wirklich sehr seltsam aus, mit so einer, ja, die Nase ist dann halt ein Stück zu groß und ein Auge größer als das andere. Man erkennt ihn trotzdem, ist gut gemacht, aber mich hat er halt auch nur gewundert, dass da jemand gesagt hat, ey, was Besseres habe ich noch nie gesehen. Also ich finde, das Artwork geht wirklich völlig in Ordnung, weil es einfach diese Geschichte vorantreibt und man genau weiß halt, diese Typen mit diesen Gesichtsausdrücken hatte ich halt schon in den alten Filmen gesehen. Insofern, nicht zu beanstanden im Grunde.
Okay, also ich hatte es bloß als Feedback mitbekommen, dass die meisten halt oder ein paar halt nicht so überzeugt waren davon und das hat mich einfach mal interessiert, wie das bei dir der Fall ist, also ob du das auch so gesehen hast oder ob das...
Also nichts Besonderes, wirklich, finde ich. Es ist wirklich so ein bisschen glattgelutschtes Marvel-Comic halt irgendwie, ne? Jetzt nichts, wo man wirklich denkt, wow, das ist ja mal ein ganz neuer Stil oder so, aber völlig durch, also ist voll in Ordnung und manche Sachen, also eine Stelle zum Beispiel, Chewbacca springt von so einer explodierenden Gerüst runter und da sieht es auch wirklich ziemlich cool aus, wie das Fell so in Bewegung gerät und natürlich, ich meine, so eine Figuren wie Darth Vader oder die Stormtrooper, die sehen natürlich auch immer klasse aus, weil die, da ist natürlich auch so, da muss man jetzt nicht einen besonderen Gesichtsausdruck treffen. Die Gesichter sind ja quasi starr. Genau, und was sehr interessant ist, hinten drin ist nochmal so eine kleine Vorschau auf diese Spin-offs, Darth Vader und Prinzessin Leia. Und gerade dieses Darth Vader Comic, da habe ich schon so einen Bock, mir das wieder zu kaufen und das zu lesen. Es fängt schon so cool an, also man sieht halt diesen Wüstenplaneten-Tattoo ihn und dieses kleine Schloss oder was auch immer, diese Burg, in der Jabba the Hutt wohnt und man sieht halt einfach Darth Vader, wie er auf Jabba the Hutt trifft und es sind halt einfach Sachen, die halt, ja, die hat man sich als, wenn man so Fan der Filme ist oder der Serie, dann sind es so Sachen, Jabba the Hutt ist cool, dieser Wüstenplanet ist cool, man liebt auch natürlich Darth Vader und jetzt treffen diese beiden Charaktere einfach mal so aufeinander, das ist irgendwie sofort, also damit fängt man einfach Star Wars Fans, finde ich. Und genauso muss man es, glaube ich, auch machen. Also beliebte Charaktere in Situationen stecken, in denen man sie noch nicht gesehen hat und Stories erzählen, die man noch nicht kannte. Prinzessin Leia wiederum, die Vorschau davon, ist so ein bisschen nichtssagend. Das scheint irgendwie diese Sequenz zu sein, in der Luke Skywalker und Han Solo so einen Orden überreicht bekommen. Und das ist sehr, sehr nichtssagend. Das weiß ich nicht, ob es mich so interessiert, aber gerade Darth Vader, die ersten Teile, muss ich mir auf jeden Fall kaufen.
Man muss ja nur unser Artwork anschauen und schon weiß man, dass du halt ein gewisses Faible anscheinend für dieses Genre hast, also insofern passt das schon.
Ach so, genau, ja, wobei dort habe ich natürlich, wer sich das jetzt gerade anguckt, da habe ich diesen Darth Maul umgesetzt und der kommt natürlich in diesen Heften gar nicht vor, weil Darth Maul ist natürlich aus der neuen Trilogie, aber das hat irgendwie gerade so gut gepasst und ich habe den einfach dann mal zu Darth Maul umgewandelt, unseren kleinen Hulk.
Das nächste Comic, wieder eines, was mich wirklich positiv überrascht hat, They Are Not Like Us. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig, wie ich darauf gekommen bin. Ich fand halt das Cover-Artwork sehr interessant. Also, weil es ist basiert im Prinzip zu einem Drittel aus Schrift, eben diesem Schriftzug They Are Not Like Us, wobei im O halt dieses Ungleichzeichen ist und darunter sieht man Füße auf einem Vorsprung stehen und unten im wie es halt immer so ist, die Neugierigen schauen nach oben und sagen, hier, das Mädchen wird gleich springen und unten drunter der Titel From Desperate to Where und es hat mich irgendwie fasziniert. Das Artwork selber wirkt für mich eher so ein bisschen wie so franco-belgisches Artwork, also sehr kleine Linien, sehr viel Bewegung, sehr viel Falten in diesem Äußeren, nicht unbedingt sauber, nicht unbedingt detaillierter, aber auf eine Art und Weise, die sehr europäisch wirkt, wobei ich nicht weiß, ob Simon Gain, der die Artwork dazu gemacht hat, irgendwie europäische Wurzeln hat, das weiß ich nicht. Insgesamt hat mich es jedenfalls angenehm angesprochen, weil es halt wieder eines dieser Artworks ist, das aus diesem, ich sage jetzt mal, allgemein tristen so herausspringt. Und diese Öffnungsszene auf dem Cover, und das finde ich wiederum, ist schön gemacht, weil das finde ich immer ganz nett, wenn man, ist auch gleich der Einstieg in dieses Comic. Man sieht halt diese Füße und dann blättert man um und man sieht quasi den Blick von unten, und dann wieder den Blick nach oben und sieht, dass es eine Frau ist, ein Mädel, das da oben steht und das so sich so über darüber Gedanken macht, dass es eigentlich nur so richtig frei ist, wenn es schläft. Also da gibt es keine Sorgen, man muss sich um nichts kümmern, muss nicht irgendwie mit Menschen interagieren. Sie steht dort oben, Tränen in den Augen, die Hände ausgebreitet, so dieses typische, ich will gleich mich herunterstürzen und dann kommt auf Seite 3 ein Cut und man denkt so, vom Gefühl her ist das so ein bisschen Also im Hintergrund steht da eine Figur, die mich so ein bisschen an Konstantin erinnert hat und die dann plötzlich mit der Dame sich unterhält und meint, naja, Schlaf ist nun nicht das, was irgendwie dich vorm Leben rettet. Also dieser permanente Schlaf. Und sie springt dann doch noch vom Dach und dann ist alles schwarz und man sieht sie in der Notstation, also in der Notaufnahme liegen,
Ach echt? Na siehst du, ich habe jetzt echt fast vermutet, dass sie dann auf einmal fliegen kann oder
Nee,
irgendwas.
sie liegt
Also.
dann da, wobei ich mich frage, ob sie tatsächlich gesprungen ist oder ob das, was sie vorher erlebt hat, weil das wird für mich nicht so hundertprozentig klar, eine Sache ist, die sie geträumt hat. Denn plötzlich ist dieser Typ wieder da, also unser Konstantin, der da im Hintergrund steht und sagt, hier, wach auf, wach auf, wach auf. Und sie wacht auf und keiner ist da und sie löst so quasi alle Schläuche und Sachen von ihrem Körper, geht raus und er sagt, komm, wir müssen halt fliehen, irgendeine Bedrohung und schnappt sich das Mädel und wehrt quasi diese heranstürmenden Krankenpfleger und Ärzte ab und sie verschwinden und dann hat er auch einen Gefährten im Fahrstuhl, der, und das kommt ein bisschen später, also auch eine gewisse Fähigkeit hat und wie sich herausstellt, hat auch das Mädel eine gewisse Fähigkeit, denn sie kann, ja, so hat so paranormale Fähigkeiten und er verschleppt sie in ein Haus, so ein, ja, ich sag mal so ein schön, also ganz dicht bewachsen, das sieht aus wie also so ein bisschen so ein Geisterhaus, so dieses klassische und dort sind ganz viele unterschiedliche Leute und sie kann halt telepathisch Gedanken lesen und er sagt so, in diesem Team oder in dieser Gruppe sind ganz, ganz viele, die ganz verschiedene Sachen machen können, die ganz, also Pyrokinese,
Ah,
Unsterblichkeit,
ist klar.
irgendwie, also diese typischen Superheldenfähigkeiten, aber vorbei ganz normalen Leuten. Und
Ja.
sie ist plötzlich in einer Art Geheimorganisation, einem Geheimbund und ist dort irgendwie mit drin und beziehungsweise möchte gerne mit rein, wobei sie wieder dann gleich am Ende fragt, na, was ist denn da so quasi der Pferdefuß bei der ganzen Geschichte? Und dann sagt er, naja, es ist ganz einfach, du musst mit deinem früheren Leben abbrechen. Und sie fragt dann, naja, wie soll denn das gehen? Was ist denn mit meiner Familie und so? Und das sagt er dann so ganz kühl, naja, du musst sie alle umbringen. Und dann ist auch schon mal Schluss. Und
Oh.
während dieses, also die Eröffnung war grandios für mich, also das fand ich toll zu lesen, wo, wie gesagt, ich bin mir immer noch nicht ganz klar,
Ja, da ist man gleich drin in der Geschichte, oder? Wenn man so jemanden hat, der sich umbringen will.
ist sie nun gesprungen oder ist sie nicht oder war das nur ein Traum oder ist da noch was davor? Also meine Prognose ist, sie ist nicht wirklich gesprungen, weil das Ding ist so hoch, also ich glaube, das überlebt keiner und dann auch dieses am Ende, dieses, ja, du musst alle umbringen und wir sind eigentlich die Guten und die sagt, ja, du musst dich gut anziehen, also nur Leute, die halt im besten Anzug durch die Gegend laufen, gut frisiert sind, die fallen nicht auf, alles andere fällt auf, du darfst keine Piercings haben, keine Tattoos oder irgend sowas. Und dann können wir alles machen. Wir sind vollkommen frei und Eric Stevenson, den ich zum ersten Mal bei Nowhere Man gesehen habe, der hat hier eine Geschichte erzählt, die jetzt nicht unbedingt neu ist. Also nicht so im Sinne von innovativ, super neu, weil es ist halt wieder so eine Geheimorganisation, super Fähigkeiten, die gewissen geerdeten Touch haben, aber trotzdem ganz anders sind. Aber hier hat für mich irgendwie alles gestimmt. Also es ist eine sehr nette Geschichte, ein paar Andeutungen, in welche Richtung das gehen könnte, aber man ist noch nicht so ganz im Klaren, weil was will die Organisation im Endeffekt dann? Das weiß man ja auch nicht. Aber insgesamt, ja, einer der besseren Geschichten, die ich gelesen habe, bin ich sehr gespannt, was hier bei Image noch erscheinen wird. Und ja, das Artwork ist ja, für mich sehr europäisch und sehr angenehm und auch die Kolorierung nachher ist sehr gedeckt, sehr flach, wirkt immer so ein bisschen, als hätte man so, ja, so Haut geairbrushed so ein bisschen, also so leicht fleckig, nicht ganz homogen Farben, sondern mehr so ein bisschen, ja, so ganz fein gepunktet. Gab es da früher so als Kind so eine Sprühtechnik, wo du mit so einem Strohhalm irgendwo reingeblasen hast und dann ist die Farbe so, also Airbrush-mäßig
Oder
halt.
mit einer Zahnbürste, ne? Hat
Ja,
man das, glaube
sowas in
ich,
der
auch
Richtung, aber
gemacht.
halt viel, viel feiner, zumindest bei ihr, nicht bei allen, sondern bei ihr, aber insgesamt sehr dynamische Panels, sehr ergreifende Geschichte, wo man wirklich dann immer so auf den Zehenspitzen steht und nicht so richtig weiß, in welche Richtung entwickelt sich das. Sind die nur die Guten, sind die die Bösen? Was hat sich damit alles dann verbunden? Hat mich überrascht. Tolles Ding, kann ich also nur empfehlen.
Coole Sache. Hört sich auch gut an. Welcher Verlag war das
Das
nochmal?
war wieder Image, wie immer. Also wie gesagt, ich glaube,
Ist
es war
doch klar.
alles von Image, außer das erste Buch von Vertigo.
Okay, also das nächste Comic, was ich hier vorstelle und auch schon mein letztes, das ist mal vom anderen Verlag und es scheint so eine Art Eigenverlag zu sein. Und zwar nennt der sich der Verlag auch Zombie International oder International. Das scheint auch insgesamt ein deutsches Team zu sein, was das aufzieht, aber das ist alles sehr ja, international auch aufgezogen. Also eigentlich die ganze Zeit wird alles auf Englisch geschrieben, beziehungsweise wenn was auf Deutsch geschrieben wird, dann wird es sofort übersetzt. Und ja, aber ich will erstmal darauf eingehen, worum es geht. Also auf dem Cover kann man eigentlich schon ganz gut erkennen, worum es sich handelt. Und zwar sieht man dort Generäle, sowohl einen britischen als auch einen deutschen, die ja im Hintergrund so Stacheldraht und irgendwie Zombies, also man sieht schon, die sind so angefressen, es ist irgendwie blutig. Und im Hintergrund sind so eine typischen Erster Weltkriegs Doppeldecker, der eine ist rot, also da weiß man auch schon, es ist wahrscheinlich der rote
Rotbaron,
Baron.
naja.
Genau. Und das ist er dann tatsächlich auch. Also es geht hier mal wieder um so eine alternative also alternative Geschehnisse im Ersten Weltkrieg. Und ja, natürlich geht es um Zombies. Aber das Ganze ist halt alles so ein bisschen Found-Footage-mäßig aufgezogen, wobei das natürlich beim Comic nicht ganz so funktioniert. Es sollen halt alles, was man im Comic liest, sollen so ein bisschen Filmaufnahmen quasi sein. Und ja, wir starten halt hier bei einer Schlacht im Ersten Weltkrieg. Und die Deutschen, die haben dort, ja, so ähnlich wie das vielleicht auch bei Hellboy oder so immer schon der Fall ist, haben so ein paar okkulte Sachen im Hintergrund am Laufen. Die haben irgendwie rausgefunden, dass es auf so einer karibischen Insel so eine Schlange gibt. Wenn man dieses Gift injiziert, dann erhalten die Menschen, die man das injiziert, ewiges Leben und auch so eine Art Superkräfte. Und das versuchen sie jetzt halt hier zum ersten Mal auszuprobieren in der Schlacht und jagen dann halt das deutsche Kommando auf das britische, jagen dann so ein paar Zombies los. Und naja, es kommt halt, wie es kommen muss. Die Zombies überrennen natürlich die Briten total, weil die haben dir natürlich nichts entgegenzusetzen. Die wissen ja noch nicht aus den ganzen Zombie-Filmen, dass man in den Kopf schießen muss. Das heißt also, die zerstechen die mit den Bajonetten, aber die Zombies rennen einfach weiter und auch Schüsse machen denen erstmal nichts aus. Und so werden halt auch viele Briten infiziert. Ja, aber es sind halt, bleiben halt Zombies, sind halt keine Hunde, die du dressieren kannst. Insofern laufen die Zombies natürlich auch einfach mal in die andere Richtung und beißen die Deutschen. Insofern geht das ganze Ding auch nach hinten los und nach einiger Zeit sind halt wirklich nur noch Zombies, die sich gegenseitig auffressen, irgendwie auf dem Schlachtfeld. Ja, und um irgendwie ein größeres Unglück zu verhindern, versucht dann noch der eine deutsche Kommandant, das restliche Schlangengift, was in so einer Kiste ist, wegzuschaffen und drückt es dem roten Baron in die Hand. Genau, und damit verlassen wir dann auf einmal diese Zeitära und befinden uns im Jahr 1991 in Los Angeles und man erfährt, dass auch anscheinend in Los Angeles alles voll mit Zombies ist. Und an dieser Stelle ist dann auch seltsamerweise vorbei. Das heißt, es scheint in der nächsten Episode dann auch einfach in Los Angeles von 1991 weiterzugehen. Ja, bin ich mal gespannt.
Du
Also
hast
das ganze
gesagt, ein
Ding.
deutsches Team, und aber kommt das aus Deutschland oder wird das auf Englisch publiziert?
Das ist halt das Lustige. Dadurch, dass es sich um britische und deutsche Truppen handelt, ist es einfach so beibehalten worden, dass die Briten sprechen britisch, also das ist alles auf Englisch. Und wenn die Deutschen was sagen, dann ist es in so einer Frakturschrift geschrieben und wird in so einem kleinen Kasten nochmal übersetzt. Aber eigentlich ist sozusagen das ganze Comic, kann sich auch einfach jemand, ein Engländer oder Amerikaner durchlesen ohne Probleme oder Leute, die halt nur Englisch verstehen und nicht Deutsch. Und es gibt zum Beispiel auch im Internet eine App und ja, es gibt auch so kleine Filmchen bei YouTube dazu. Ich muss vielleicht noch ganz kurz erklären, wie ich überhaupt auf dieses Comic gestoßen bin. Und zwar bin ich mal ausnahmsweise nicht in meinen Stammcomic-Laden, sondern in einen anderen gegangen. Oder es gibt eigentlich so zwei Comic-Läden, in die ich öfter gehe. Aber ich habe mal so einen anderen ausprobiert, bei dem ich lange nicht mehr war. Und der hat halt das gerade ganz frisch bekommen und hat gesagt, ich habe halt so ein paar Sachen gekauft. Und der hat halt wirklich so ein, ja, so fast wie so ein, weiß ich nicht, so ein Vertreter oder so, hat er mich einfach voll gelabert und hat es einfach, hier, das musst du ja auch mal angucken, ist gerade reingekommen von Deutschen und wenn du das jetzt kaufst, dann kriegst du noch das Poster dazu und du kannst aber auch noch 3 € mehr ausgeben und dann kriegst du noch die DVD dazu und da ist noch ein Film drauf und
Echt
der
geil.
ja, und der hat es irgendwie geschafft. Ich habe gedacht, ey, cool, das scheint hier wirklich so ein kleineres, unbekanntes Team zu sein. Das interessiert mich auch einfach mal, was so, ja, unterm Radar vielleicht normalerweise ein bisschen fällt. Und ich fand das ganze Ding auch wirklich eigentlich ziemlich cool und ganz sympathisch. Also das ganze Heft ist schwarz-weiß gezeichnet Und erinnert wieder so ein bisschen vielleicht an Hellboy, dadurch, dass die Schatten schon sehr im Vordergrund stehen, also dieser Mignola-Style, nenne ich es jetzt mal. Und hinten im Heft sieht man dann so schon ein bisschen so einen Ausblick, was noch alles von diesem Verlag zu erwarten ist. Eine Sache zum Beispiel, Zombie Christ Superstar. Man sieht hier also Jesus irgendwie mit seiner Dornenkrone, der anscheinend jetzt auch zum Zombie geworden ist. Mal sehen, was die Kirche dazu sagt, oder naja, die werden es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, oder mal sehen, was überhaupt das, ob das so ein bisschen für Aufruhr sorgt, wahrscheinlich eher nicht. Wobei ich fand die Idee dann doch ganz witzig, weil wenn man sich überlegt, da stirbt einer und der lebt ja dann eigentlich dann trotzdem noch, an Ostern kommt er wieder irgendwie. Das kann man natürlich auch so ein bisschen uminterpretieren. Jetzt ist er halt ein Zombie dann, Jesus. Fand ich irgendwie ganz, ganz interessant und dann habe ich noch ein bisschen weiter hinten sind noch ein paar andere Bilder, wo sie so verschiedene Cover oder bekannte Bilder, wie zum Beispiel Rambo oder so, diese Filmposter haben sie dann in Zombo First Brain statt First Blood, so also sozusagen Sylvester Stallone, Rambo als Zombie. Dann gibt es irgendwie statt den Beatles die Eatles, die alle schon so offene Köpfe haben. Und dann gibt es die Zamones statt den Ramones
Aber ist
und
das schon
was
dann
auch immer.
eine zusammenhängende Geschichte oder so episodenweise erzähltes Zombie-Universum?
Also ich glaube, dieses, was ich gerade erzählt habe, scheint irgendwie der Auftakt zu sein, zu einer Geschichte, die dann in Los Angeles weitergeht. Also da steht schon, verpasse nicht die nächste Episode. Also da steht auch groß Heft 1 drauf. Und dieses Zombie Christ Superstar scheint wirklich nochmal ein anderes Ding zu werden. Also nochmal eine eigene Geschichte. Und diese ganzen Beatles und Zombie-Sachen, das ist anscheinend einfach nur, weil das extreme Zombie-Fans zu sein scheinen. Ja, wie gesagt, mal ganz lustiger irgendwie Ausflug in so eine andere, so eine Independent-Comic-Welt. Also hat mir auch irgendwie doch ganz gut gefallen. War schon irgendwie spannend zu lesen, aber ja, sind jetzt auch nicht so viel. Also ist nicht gerade lang das Buch, aber irgendwie ganz witzig. Also wir können ja auch noch mal so ein paar von den Filmen verlinken. Da kann man sich das eigentlich schon sehr gut vorstellen, was da im Comic vorkommt. Also es gibt, glaube ich, den Film auch, also so das Comic komplett animiert oder so teilweise so rangezoomt und so auch nur. So eine Version gibt es, glaube ich, auch.
Dann kommen wir doch mal direkt zu meinem. Wenn deins schon interessant klang, also Zombies geht immer und dieser Schwarz-Weiß-Stil ist halt sehr ansprechend. Hat man das eigentlich gesagt? Ist es im Buch nachher schwarz-weiß gehalten oder ist das dann voll koloriert?
Nee, ist alles schwarz-weiß im Comic, genau.
Alles schwarz-weiß. Kommen wir jetzt zu einem, was auf dem Cover zumindest auch irgendwie sehr alt gemacht ist und was auch von den Heften, die ich diesmal bespreche, glaube ich auch das teuerste war. Das hat bei Comic Room Hamburg immerhin 6 € gekostet. Warum das jetzt ein bisschen teurer war, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil der Preis in Dollar ist auch nur 3,50, aber wahrscheinlich ist das eines der begehrteren Hefte.
Ja, ich bin echt gespannt, was du dazu sagst, weil das ist, da habe ich auch viel drüber gehört, hatte mich eigentlich auch so sehr interessiert, dass ich es unbedingt kaufen wollte. Bitch Planet, ne?
Genau,
Darüber rede ich
Bitch
jetzt.
Planet auf dem Cover zu sehen ist, also wirklich im Retro-Style einer wirklich relativ alten, ich würde sagen so Zeitungsanzeige, so ein bisschen verblasst, eben Bitch, also fraulich angehaucht, rosa, aber es ist eine in Umrissen sehr weiblich zu sehende, also sehr ausladende Hüften, vermutlich nackt, so wie man sieht, angekettete Frau, die jeweils den Stinkefinger hochreißt. Im Hintergrund sieht man, was vielleicht am Anfang noch nicht so ganz klar ist, zwei Frauen, die nackt, außer einem Helm haben sie natürlich auf, gegeneinander kämpfen. Links von
Natürlich
dieser,
haben sie einen Helm auf.
ja, natürlich muss ja, damit es jugendfrei
Geht gar nicht
bleibt.
anders.
Daneben sitzt eine Dame, die sieht aus wie so diese berühmte Szene mit Sharon Stone aus dem Film, der mir gerade nicht
Basic
ein.
Instinct.
Basic Instinct, also so in so einem Ohrensessel, lange Beine überkreuzt und auf der anderen Seite sieht man so Mädels oder Frauen, die irgendwie so an einer Brüstung hängen, wo man dann im Nachhinein weiß, okay, das ist ein Gefängnis, in dem die sich aufhalten. Also ein sehr skurriles Cover, aber für mich total cool, auch dieses Logo Bitch Planet, so ein bisschen nach hinten gekippt, perspektivisch verzerrt und das Bitch C mit so einem, wie heißt das bei Planeten, ne? Einem zum
Oh.
Ringen, so einem
So ein Ring, ja,
Saturnring, ja, so einem
Saturnring, genau, ein Ring.
Saturnring, also richtig gut gemacht und über das ganze Comic dann auch nochmal so ein, als wenn da nochmal drüber gezeichnet, also auf alt gemacht jedenfalls.
Sieht aus wie ein Plattencover ein bisschen vielleicht, oder?
Ja, könnte man auch als Plattencover durchgehen lassen und dann steht da, Are you woman enough to survive, Bitch Planet? Und dann geht's los und dann sagt man
Und
sich,
bist du woman enough?
natürlich bin ich woman enough. Wobei ich noch nicht genau weiß, in welche Richtung dieses Buch geht. Das ist wieder eines dieser Bücher, wo man es liest, findet es irgendwie sehr ansprechend und weiß nicht so richtig, warum. Also wahrscheinlich starke Frauen, die einen ansprechen. Ich habe keine Ahnung. Die Eröffnungsszene sind 12 kleine Panel, wo man im Prinzip eine Frau so durch den Berufsverkehr rennen sieht und einer, der, wo man weiß, das ist anscheinend der Aufnahmeleiter, sitzt schon leicht genervt da, macht sich schon innerlich bereit, quasi gleich diese Ansage zu machen. Und auf dem nächsten Panel ist zu sehen, wie sie in das Mikrofon spricht und quasi so die Mutter Natur, Vater Universum, also die Geschichte aufbereitet und dann als Einstimmung von sich gibt. Wobei ich das als Aufhänger nehme, um fast zu sagen, dass der Rest eigentlich fiktiv ist. Aber so wie das Comic aufgebaut ist, ist das eben nicht fiktiv, sondern ist das eigentlich die tatsächliche Handlung. Und wir sehen halt verschiedene junge, nackte Frauen, die quasi transferiert werden auf einen Sträflingsplaneten. Also es ist schon also so ein Sci-Fi-Element, das stark vorhanden ist und die werden dort quasi ausgekippt auf diesem Planeten und das ist so eine Sträflingskolonie nur mit Frauen. Ob die Wärter, ehrlich gesagt, auch Männer sind, ist nicht so richtig zu erkennen, weil eben auch Ganzkörpermontur und auch das Gesicht geschützt ist. Nicht so richtig. Dann gibt es so diese typischen fetten Weiber, die sich immer anstoßen wollen. Alle rennen sie dann irgendwie nackt rum. Sie kriegen dann zwar Sachen, wobei die Dicke dann gleich sagt, nein, das passt mir nie. Und dann meinen die, ja, das ist alles komplett schon vorbereitet, muss passen. Und dann haben wir wieder so einen Cut zurück zur Erde. Einziger Mann bzw. Männer unterhalten sich. Und ich vermute mal, der will eigentlich irgendwie darauf hinaus, dass seine Frau befreit wird, die wahrscheinlich auf diesem Planeten ist. Und tja, das klappt dann nicht so richtig. Und dann sind wir wieder auf diesem Planeten und dort ist es halt, wie es immer so ist, es gibt verschiedene Ränkespiele. Also da wird dann nur der Stärkste überlebt und plötzlich kristallisiert sich eine Figur heraus, die da anscheinend die Stärkste ist, die man eigentlich bis kurz vors Ende gar nicht gesehen hat. Eine afroamerikanische Kämpferin, die da gleich mal eine Frau zur Schnecke macht, die wiederum wahrscheinlich die Frau ist, die der Mann auf Erde befreien wollte. Und man sieht so immer so kleine Fenster in einem Panel nochmal so, wo dann quasi diejenigen sind, die das wahrscheinlich alles überwachen, die dann miteinander reden. Und dann fragen die, ja, wer ist denn diese Dame da? Die brauchen wir unbedingt. Und das soll der nächste große Star unserer Show werden, was für mich so ein bisschen klingt wie der Film mit Arnold Schwarzenegger, wo er auch so auf irgendeinem so fernen Planeten über sein Überleben kämpfen musste. Also
Running Man oder
Running Man,
sowas,
genau
ja.
sowas in die Richtung, vermute ich zumindest mal. Ich kann es noch nicht so
So eine
richtig
Showkämpfe oder so eine
genau
Gefängniskämpfe irgendwie, ja.
feststellen. Jedenfalls bleibt festzustellen, in diesem Buch ist schnell klar, es geht hier wirklich um sehr taffe Frauen. Und in einem Sci-Fi-umgebenden Universum, wo ich momentan, wie gesagt, den roten Faden noch nicht richtig einordnen kann, trotzdem hat es mir sehr gut gefallen. Es ist von Eisner
Ist es von
Award.
einer Frau geschrieben?
Nee, also ich weiß nicht, ist Kelly Sue DeConnick eine Frau? Also die hat Pretty Deadly, aber Kelly klingt wie so ein Männername. Wir gucken mal
Kann
kurz.
beides sein, oder? Kelly Bundy ist ja
Oh ja,
eine
es ist
Frau
eine,
irgendwie.
also wir outen uns, es ist eine Frau und die kommt mir auch bekannt
Cool.
vor. Also es ist eine Schriftstellerin, die dieses Buch geschrieben hat und gezeichnet hat es, jetzt habe ich wieder zugeschlagen, in einem Stil, der sehr retro-lastig ist. Valentin Delandro, das klingt nur wieder wie ein Mann. Also Frau schreibt, Mann zeichnet und insofern kann man halt alle sexistischen Andeutungen oder alles, was sexistisch aufgeladen irgendwie ist, dann problemlos verzeihen, weil wenn es eine Frau macht, ist das schon okay und die hat für ganz viele Verlage schon gemacht. Ich habe gerade mal geguckt nebenbei. Wie gesagt, das bekannteste, war mir jetzt irgendwie gerade entfallen, ist wirklich dieses Pretty Deadly, was ich
Ah
auch
ja.
noch ungelesen auf meinem Stapel habe, aber es demnächst irgendwann ankommt. Ansonsten für Image, IDW, Marvel, Boom Studios, DC Comics und Dark Horse Comics und jetzt eben als eigenes Imprint, also über, nicht eigenes Imprint, also es ist ja Image, aber als eigenes Label für sich so, dieses Bitch Planet. Und was ich cool finde, ist, weiß gar nicht, ob es das irgendwann mal verteilt worden ist, gibt es so wie so eine Art Tattoos mit diesen Initialen, das sieht man auf dem Cover auch unten rechts, dieses NC für No Compliance, also dass die Damen da absolut nicht angepasst sind und das ist es auch. Wie gesagt, ich bin nach der Lektüre immer noch so ein bisschen, es ist halt dieses typische Image-Phänomen. Man hat zwar genügend Blut geleckt und es ist halt irgendwie wirklich cool gemacht, aber in welche Richtung es letztlich geht, ist mir noch nicht ganz klar. Ob es eben so Richtung Running Man geht, halt nur für Frauen, ob die irgendwie an sich da kämpfen nachher gegeneinander, aber es ist eine komplett andere Geschichte. Es ist alles so in diesem 20er Retro-Style gehalten, auch so ein bisschen. Auch im hinten drauf sind nochmal so diese typischen, ja, ganz alten Anzeigen hier mit Röntgenbrille und sowas, die man da kaufen kann für einen
Ja.
Dollar. Und Protect Your Face, irgendwelche Masken und eben dieses No Compliance, dieser Aufkleber da, also eine ganze Menge wirres Zeug ein bisschen, aber in einem Universum, im Sci-Fi-Universum, das sehr ansprechend ist. Also war ich wirklich positiv angetan und jetzt kann ich es ja insofern lüften. Bitch Planet ist für mich wirklich das Cover, das mich am meisten angesprochen hat. Also weil es
einfach mich auch, übrigens,
das coolste Cover ist, diese unterschiedlichen, für mich so gefühlt Techniken, die ja verwandt worden sind, das ist auf alt gemacht. Im Original wirkt das im Verhältnis zu dem Bild, was ich online stelle, noch used, also noch mehr auf alt, noch mehr so, nicht ganz so, das in dem Bild ist es halt doch sehr glänzend, also ein schönes Pink, und hier ist, sonst ist es eher so, ja, so ein bisschen matter und
Ey, also ich finde auch, also wenn wir unsere zusammennehmen, dann finde ich das wirklich auch am schönsten.
Genau, wir machen es ja immer so, also wir nehmen wirklich alle Cover jetzt und entscheiden am Anschluss.
Immer ist gut.
Ja, jetzt, immer, ab jetzt,
von ab immer. Ab jetzt immer, genau.
Was
also wobei ist. Man natürlich, ich muss mit kleiner Einschränkung, weil das Star Wars Comic, der erste Teil, soweit ich weiß, gibt es davon, also ich kann es kaum glauben, aber es gibt wohl 60 Variant-Cover davon.
Du Scheiße.
Und ich habe leider nur dieses hier gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass bei den 60 tatsächlich eins besser ist als das Bitch Planet Cover, aber
ach stimmt, das
bei
hab ich denen, gehört.
Die wir jetzt hier haben.
Und der Gag dabei ist, das ist nicht mal so, dass du alle 60, sagen wir mal, wenn du jetzt einen gut sortierten Comicladen hast, dass du alle 60 bekommst, sondern dass da wirklich in den Bundesstaaten in Amerika diese Cover auch über diese Bundesstaaten einzeln verteilt worden sind. Also wenn du
ja,
wirklich
zum Teil, genau.
Alle haben willst, dann musst du halt einmal eine Rundreise machen.
Es gibt immer dieses Midtown Comics zum Beispiel in New York, das kriegt immer, glaube ich, auch eigene Cover. Genau, so ist es halt. Und ich weiß gar nicht, ob die überhaupt dann zum Teil nach Deutschland kommen. Also bei uns lag halt leider wirklich nur dieses aus, was ich auch nicht so cool finde, wobei es halt schon, das passt schon, aber da gibt es bestimmt ein paar schönere. Müsste man vielleicht nochmal nachprüfen. Ja, wie gesagt, mir gefällt es auch am besten, Bitch Planet. Ja, ich weiß gar nicht, ich habe irgendwie so viel darüber gehört. Ich bin jetzt fast ein bisschen enttäuscht, dass du inhaltlich gar nicht so begeistert bist bisher, sage ich mal.
Ja, aber es ist halt... Frauen werden quasi irgendwo auf einen Gefängnisplaneten gebracht, ausgepackt, die sind nackt, wehrlos scheinbar, beißen sich dann
doch fest. Die sind alle nackt, die ganze Zeit über?
Also zumindest, als sie ausgekarrt werden. Ich gucke gerade nochmal, nachher später sind sie angezogen. Also haben sie auch nur so einen roten, also die eine da hat halt so einen roten
so ein Overall
an. Und nee, schon so ein bisschen angezogen, aber es wirkt auch nicht so richtig angezogen letztlich. Also nackt sind sie bloß ganz am Anfang, wenn sie geliefert werden. Und auch diese Hologramme. So
hautengen Anzüge haben sie dann.
Oder genau, diese Hologramme, die quasi mit denen, nee, Hautenge nicht, nee, das sind schon so diese Work, wie heißen das, Latzhosen, also ein bisschen unschön, aber die Hologramme, die quasi mit diesen Mädels reden und sagen, hier, komm dahin, mach das und das, die haben wiederum hier so Korsett und Hautenge, Dinger an, so, sieht aus wie so lange Strümpfe, Brüste hochgeschraubt und die Haare wieder versteckt, also sehr, sehr cool gemacht, aber ich glaube, hier ist auch wieder ein bisschen mehr Hype letztlich drumherum gemacht, weil es eben so dieses provokante, ich sage jetzt mal Bitch Planet, ne, und weil man vielleicht in dem frühen Amerika
oder ist eine Brust zu sehen.
Ja, und weibliche Geschlechtsorgane und Schamhaare.
Wirklich?
Und
echt so explizit,
ja? Die ersten Cover liegen, die da, gut, man sieht jetzt, also mit viel Fantasie kann man sich auch vorstellen, dass da Schamlippen sind, aber außer bei der Dicken sieht man nichts, aber insofern ist es wieder sehr realistisch, aber gut, lassen wir das mal. Nee, aber ich glaube, dass das manchmal in Amerika schon mehr anstößt, was die Geschichte letztlich wirklich hergibt, muss man wirklich, glaube ich, abwarten, da muss man gucken, also da würde ich wahrscheinlich auch nochmal wirklich Ausgabe 2 mir anschauen.
Kannst ja dann nochmal berichten, würde mich sehr interessieren.
Nicht wegen dem Voyeurismus, sondern einfach, weil die Art und Weise, wie es erzählt ist, für mich
noch
nicht so ganz klar. Ich meine,
das Cover ist cool irgendwie.
Der Stil ist nicht, cool. Obwohl, wie gesagt, hat es mir schwer gemacht. Ich mochte auch dieses Wolfmoon-Cover ganz am Anfang. Nur ist das ein bisschen zu glatt. Dieses They Are Not Like Us, wo man nur diese Füße sieht, ist auch cool, aber eigentlich nur in Kombination mit diesem ich drehe es um und schaue mir diesen weiteren Verlauf an. Also es sind drei Cover, die ganz weit oben waren und Bitch Planet ist aber einfach so von der Machart her, von diesem Retro-Stil und diesem unangepassten fällt mir dann, wenn ich mich für eins entscheiden müsste, wirklich am besten.
Ja, auf jeden Fall. Kann ich unterstützen, ja. Okay, ich wollte jetzt nochmal ganz kurz über die Image Expo sprechen. Also ich mache es auch kurz, damit wir in der Zeit bleiben irgendwie, aber weil es ja wirklich einer unserer Lieblingsverlage ist und weil da wirklich ein paar tolle Sachen irgendwie auf uns zukommen. Du hattest ja schon erwähnt, dass Brian K. Vaughan auch was Neues macht. Das ist dieses Paper Girls, nennt sich das, aber da will ich jetzt gar nicht so lange drüber sprechen, sondern mir sind zwei Sachen irgendwie aufgefallen. Einmal die neue Serie von Todd McFarlane und da ist natürlich immer interessant, was der Typ, also es ist ja auch der, mehr oder weniger der Chef von Image, also was der eigentlich so macht. Immerhin der Erfinder von Spawn auch und ja, schon irgendwie so ein Glanzlicht mit seinem, also hat ja fast ein Comic-Imperium, auch mit diesen Todd McFarlane Toys, ne? Diese, also eigentlich fast alle Figuren zu den Comics sind ja immer von seiner Firma gemacht. Wirklich sehr cool auch und sehr detailliert. Und das fand ich irgendwie auch herausstechend, was diese Idee, die er hatte. Und zwar geht es darum, dass auf der Erde erscheint jemand, oder ich mach's jetzt mal ein bisschen freier, was passiert eigentlich, wenn auf einmal jemand auftaucht, der über Wasser gehen kann und der irgendwie so total irgendwie nach, also alles scheint irgendwie, als wenn es Jesus wäre, als wenn der Heiland wieder erschienen ist, aber sonst passt es irgendwie nicht, also zu seinem Lebenslauf und so. Und was würde dann passieren? Also
aber das Comic gibt's irgendwie noch nicht, das ist, kommt erst noch raus, oder? Ist das schon
genau,
das
raus? Savior wird es heißen, das kommt erst, ja, das sind so, die Image Expo war wirklich so ein bisschen, hat halt so ein bisschen den Ausblick, was dieses Jahr alles von Image Neues erscheint. Savior, wie gesagt, ist eins dieser der Bücher, die neu starten. Und genau, natürlich musst du dann erstmal, oder man muss sich dann überlegen, wie ist es in so einer Welt, also in unserer Welt, würde das überhaupt irgendwie passen? Also er hat dann so ein paar Sachen angesprochen, wie zum Beispiel diese Kirche, die ja sehr etabliert ist auf der Erde und die halt einfach auch funktioniert, weil halt weil es keinen Jesus wirklich mehr gibt oder keinen Gott, also weil der nicht auf der Erde ist, sondern es ist halt diese Institution und also diese ganzen Fragen, die da aufgeworfen werden, wer hätte alles was dagegen, dass wirklich Jesus wieder auf die Erde kommt. Und das hat sich einfach sehr, sehr interessant angehört. Und also klingt natürlich nach einem Riesenkonzept und wer weiß, wie nachher das Buch ist. Aber ich fand irgendwie, da gibt es schon so ein paar Bilder auch zu sehen, das kann ich auch gerne nochmal verlinken, wo man halt jemanden sieht, der auf dem Wasser langläuft und so. Und also sagen wir mal so, irgendwie hat er mich damit. Also die Idee ist einfach genial und mal gucken, was dann wirklich die Geschichte sagt. Aber das ist schon irgendwie was mich interessiert.
Aber das hat man ja halt häufig, dass die Idee schon irgendwie greift, die Umsetzung dann schnell so ins Leere läuft.
Was? Ja, das könnte ich mir hier auch vorstellen, aber es gibt halt auch so ein Video-Interview von ihm und das ist irgendwie, ja, es klingt einfach cool.
Was ich mir jetzt nochmal bestellt habe, beziehungsweise nachordern lassen musste bei Comic Room, die sind da übrigens sehr nett, dieses Tooth and Claw Ausgabe 2 wird in meiner nächsten Lieferung jetzt mit dabei sein, da werde ich nochmal drauf eingehen. Da ist mir irgendwie vermutlich auch eine Erklärung unter die Finger gekommen, warum dieser Veröffentlichungszyklus so lange ist, und das liegt wohl daran, dass es schon mal bei Image eine Comic-Reihe gab, die ebenfalls Tooth and Claw hieß, und deswegen hat es da ein paar kleinere Probleme gegeben. Und
ach so, rechtlich so.
Ich glaube, naja, aber es ist ja im Verlag, also der Verlag hat einfach irgendwie gepennt, also das ist schon innerhalb, aber wie das nach außen getragen worden ist, weiß ich nicht, ob es da wirklich rechtliche Probleme gab. Jedenfalls muss es irgendwo dann einen Transfer geben. Ich bin mal gespannt, ob das schon bei Ausgabe 2 ist oder Ausgabe 3, dass da quasi eine Umbenennung stattfindet. Mal gucken.
Okay, aber ich wollte noch eins vorstellen, und zwar Nummer 2 ist dann von ebenso einem Comic-Größen, und zwar Scott Snyder und Jeff Lemire, da haben wir auch öfter mal drüber gesprochen, das ist ja der Zeichner und auch, der hat auch die Story zum Beispiel für
Sweet Tooth,
genau, jetzt ist mir echt gerade entfallen, auch ein Comic, was man wirklich sehr, sehr empfehlen kann, und diesmal ist er aber zum ersten Mal nicht, also hat er zum ersten Mal selber nicht die Story gemacht, sondern Scott Snyder hat die Story für ihn geschrieben, und er ist nur in Anführungsstrichen der Zeichner, wobei ich mir schon vorstellen könnte, dass er auch ein bisschen was mitzureden hat. Und das ist wiederum irgendwie ein großes Konzept, und mal sehen, wie die Serie wird. Und zwar ist der neues Buch, nennt sich AD, und es ist wohl zum ersten Mal dann, dass Scott Snyder auch eigentlich so eine Art Graphic Novel eher schreibt, also wo er hat so gemeint, dass er zum ersten Mal nicht darauf achten musste, dass jetzt irgendwie so ein Cliffhanger am Ende von 22 Seiten kommt, wo dann irgendwie, wie kommt Batman da diesmal wieder raus, und also er hat jedenfalls gemeint, dass das wirklich auch sehr cool für ihn war, mal so ein bisschen freier und größer zu schreiben und auf so eine Zwänge nicht zu achten. Ja, worum geht's? Der Tod ist geheilt, also die Medizin verhilft zu ewigem Leben quasi, und die haben sich dann so entschieden dafür, also ein großes Konzept, aber eine sehr intime Story, also sie verfolgen eigentlich einen Typen über die ganze Zeit und wie sozusagen sich die Welt um ihn rum ändert und wie auch ihn das vielleicht verändert. Ja, hört sich wieder nach echten gewaltigen Dingen an, und mal gucken, was daraus wird, aber auch sehr interessant, oder?
Auf jeden Fall. Also ich mag sowieso diese Kombination, weil ich mag Jeff Lemire, und ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass der so komplett dahinter zurücktritt, hinter Scott Snyder. Vielleicht sind es dann doch relativ kongeniales Autoren-Duo, das irgendwie Sachen veröffentlicht. Und das Konzept ist schon sehr interessant, aber bin auch bei solchen Sachen immer gespannt, wie es letztlich ausgeht. Also was gerade der Umsetzung nachher dann wirklich bei rauskommt.
Ja, und Jeff Lemire oder Lemire, der hat auch noch ein zweites Buch, was da bei Image dann veröffentlichen wird. Plutonia nennt sich das, aber da habe ich jetzt auch noch nicht so viel zu rausgefunden. Außerdem vielleicht noch erwähnenswert ist hier von Scotty Young. Der hat auch wieder eine neue Sache, die er rausbringt. Und zwar nennt sich das I Hate Fairyland. Und es scheint so ein bisschen sowas wie, ja, Alice im Wunderland, aber so ein bisschen umgedreht. Also man sieht sie auf dem Cover irgendwie mit so einer riesen Axt voll mit Blut und einer Bombe in der Hand, in diesem typischen lustigen Style, den er halt hat, und sie steht auf so einem, ja, so eine Art Fliegenpilz irgendwie. Also sieht ziemlich durchgeknallt aus und man kann sogar hier schon so ein paar Seiten durchblättern. Also könnte ganz witzig werden, weiß ich wie gesagt noch nicht so viel. Ich verlinke mal ein bisschen was, weil das sind wirklich coole Sachen, die man hier sehen kann, und ihr könnt euch auch nochmal das Bild zu den Interviews angucken von Scott Snyder und Jeff Lemire und auch von Todd McFarlane. Genau. Ja, ich weiß nicht. Wie gehen wir weiter vor? Wollen wir jetzt erstmal kurz die Gewinner küren?
Na, ich würde sagen, wir machen ganz kurz, wir gehen ganz kurz auf diejenigen ein, die auch wirklich kommentiert haben, und anschließend sagen wir dann, wer quasi die Verlosungsbände gewonnen hat. Ich fange einfach mal oben an, wir können es abwechseln. Also ich sage jetzt mal den Vornamen Kevin, der hat uns,
Kevin
also
F. Punkt, musst du
Kevin
sagen. Wir haben noch
F.
einen
Punkt
Kevin.
aus B. Punkt aus D. Punkt, nee, keine Ahnung, wo er herkommt. Der hat es Sweet Tooth empfohlen, und ich glaube,
Da schließt sich der
da ging
Kreis,
es
ja.
uns beiden ähnlich. Band 1 gelesen, fand es total geil, hab mir auch Band 2 gekauft, und der liegt seit ungefähr, weiß ich nicht, gefühlten 2, 3 Jahren auf diesem Stapel und wird nicht gelesen, warum auch immer. Also nicht, weil es schlecht ist, aber weil es irgendwie nicht dazu kam. Aber trotzdem.
Ja, dummerweise ist es mir mal wieder passiert, dass ich nicht den ersten Band, sondern irgendeinen gekauft habe. Ich glaube, es war der dritte oder irgendwas. Insofern wurde ich auch wieder ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, als ich das gelesen habe. Aber ich muss echt sagen, ja, danke auch nochmal, dass du uns nochmal daran erinnert hast, das weiterzulesen. Und zwar, was ich da dann so interessant fand, wenn man erstmal die Bilder sieht, dann könnte man fast denken, ist das irgendwie ein Funny oder ist es, also ist ja so ein Typ, der so eine Art Eselsohren hat oder so,
Ja, so
ne?
eher so wie so ein
Also
kleines Hirschgeweih oder so, also so ein bisschen
ja, auch noch, genau, aber auch so eine
der,
Ohren.
ja.
Also er sieht irgendwie, wie soll ich sagen, dieser Zeichenstil, man könnte fast denken, das wird irgendwie was Lustiges oder so, aber der hat auch sowas Trauriges immer in seinen Augen, und das, irgendwie dieses ganze Buch hat, finde ich, so eine Tiefe, und die Charakterzeichnung ist so genial gemacht. Also es hat einen wirklich richtig gefangen genommen, oder?
Auf jeden Fall. Und das war ja das echte, das Interessante. Das hat einem ja von der Geschichte, wo du es, wie du schon sagtest, vom Artwork sagst, naja, mal gucken, und dann liest und liest und liest. Aber das hat Jeff Lemire ja für meine, also Augen wirklich halt immer. Also das ist halt so dieses, man ist halt irgendwie drin und dann liest man das. Hingegen das nächste von Bianca S. Punkt aus, lassen wir das mal jetzt. 25-bändige Reihe Soul Eater und Big Order, sagt mir überhaupt nichts. Du kennst es wenigstens, oder?
Ja, Soul Eater ist mir bekannt, das ist mir schon immer mal aufgefallen, das sind halt beides Mangas. Und ja, das vom Style ist mir halt auch gefallen. Ich glaube, da ist es so, dass die Waffen sind irgendwelche Götter oder so ähnlich, und die können sich dann immer, also die Götter verwandeln sich dann immer im richtigen Moment zu Waffen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das gibt es auch irgendwie als Anime-Serie, und das Manga ist halt auch wirklich sehr erfolgreich. Vielleicht kaufe ich mir einfach mal Band 1 und check das aus. Genau, sie hat dann geschrieben, das will ich hier gar nicht selber schreiben, sie hat selber sagen, dass Alisic ihr Comic oder Manga des Jahres ist, aber da bin ich auch immer nicht so ganz sicher, das haben ganz viele hier geschrieben, ob
Das
die Leute
hilft
dann auch
nicht.
schlecht
Das,
denken.
ja, ich wollte sagen,
Genau.
das bringt überhaupt nichts. Ihr könnt auch sagen, das ist Mist. Dann aber
Genau,
begründen,
der
ne?
letzte Scheiß könnte trotzdem gewinnen.
Ja, das ist machbar. Vielleicht sogar noch eher, weil dann aneckt, ne, auffällt. Nee, Quatsch, also.
Nee, aber trotzdem vielen Dank natürlich. Es hört man natürlich immer gerne, und ich glaube dir das jetzt einfach auch mal.
Dann beim nächsten, sag mal bloß kurz, Carsten, das ist eigentlich blöd, dass wir die Namen nicht sagen, weil die stehen online da, jeder kann die nachlesen. Aber gut, Carsten L. Punkt,
Carsten L.
Jahr 0 von Craig Capullo und Scott Snyder, Batman-Tipp. Lassen wir einfach so im Raum stehen.
Ist natürlich immer super.
Scott Snyder geht gar
Haben wir
nicht
neulich
anders.
auch drüber gesprochen.
Genau.
Nochmal nachzuhören dann in Hunting Down Comics Nummer 9.
Dann hier so ein Kevin D., so ein Abartiger, der irgendwie Alizique ganz gerne mag, warum auch immer, kann ich absolut nicht nachvollziehen. Dann kommt wieder Mangas. Also Mangas, ich weiß nicht. Also ich bin zwar immer noch nicht so auf dem Trip. Mangas, Simon C. Punkt, Tokyo
Ich
Ghoul
habe jetzt
und
gerade
Ishuka
die letzte Seite
Friends.
gerade gezeichnet von Herr 4, und ich hoffe, das wird euch dann auch so gut gefallen.
Auf jeden Fall.
Ja, weiter geht's.
Ja, also wie gesagt, diese Tokyo Ghoul und Ishuka Friends
Genau, Simone
Mangas.
C.
Bitte? Habe ich schon gesagt.
Simone C. Punkt.
Hat's
Achso,
ja schon
Entschuldigung.
mal. So. Dann, was ich immer auf dem Radar hatte, ich weiß gar nicht, wie dies ging, ist Cracker Jack. Der hat die Miss Marvel-Reihe. Die ist ja, seitdem die jetzt neu gemacht worden ist, hat die zumindest einen gewissen Reiz. Ich wollte immer schon mal reingucken, hab's aber irgendwie noch nicht geschafft. Ansonsten hat er dieses Devil Reborn. Ich weiß gar nicht, ob ich das auch, ob wir das schon mal angesprochen hatten. Ich glaube, wir hatten das schon mal, aber das war auch ganz gut. Dann, das darfst du von Cisco, ich kann das nicht aussprechen, Horatio de Alba.
D'Alba.
De Alba, Republik der Ehre. Jérôme Le Gris und Nicolas Sinier. Kennst du das? Also hast du das gelesen schon mal? Also ich habe es vom Namen her, habe ich glaube ich schon mal angeguckt, aber...
Nee, es ist halt wirklich ein richtiges Album. Das ist halt bei Splitter erschienen. Habe ich schon mal nachgeforscht. Kannte ich nicht. Hört sich aber ziemlich cool auch an. Danke nochmal für den Tipp. Gucken wir auf jeden Fall auch nochmal nach. Und dann, Steffen hat es noch gerade so geschafft, bei der Verlosung mitzumachen. Und er empfiehlt, ja, The Life After und Drifter, ne?
Nee, da hat er sich bedankt dafür, für die Empfehlung.
Ach so, Mist. Stimmt. Richtig.
Nicht so querlesen.
Blackset,
genau. Ja. Haben wir auch Blackset, noch bei uns Blackset liegen auf dem Stapel. Und vielleicht machen wir wirklich mal ein kleines Special dabei raus, weil wir beide... mögen Black Zed eigentlich sehr gerne und Amarillo ist ja, glaube ich, der neueste, fünfte Band gewesen, insofern.
Ja, liegt bei mir auch, wie gesagt, schon ewig und ich wollte es immer mal lesen, aber wenn jetzt jemand das hier empfiehlt, dann
lesen umso. Dann mal. Wir haben es ja schon gekauft, wir müssen es bloß noch lesen, ne? Das ist immer so dieses Problem manchmal, was man hat als Comicsammler. So, jetzt sagen wir mal, wer ist denn nun wer sind denn nun die glücklichen Gewinner?
Genau, ich habe alle Namen hier schon eingetragen und ich drücke jetzt hier live auf dem Randomizer and the winner is, okay, erster Platz, französische Buch geht an Steffen, zweiter Platz, das deutsche Buch geht an Cracky Jack Jackson und dritter Platz, auch das deutsche Buch, immer jeweils mit Zeichnung natürlich, geht an CISO. Herzlichen Glückwunsch.
Okay, wir schreiben euch nochmal an und wir schreiben aber auch die Gewinner nochmal entsprechend in die Shownotes zu diesem aktuellen Hunting Down Comic Podcast Ausgabe 11.
Richtig.
Gut, dann würde ich sagen, war's das. Vielleicht nicht ganz so lang wie sonst, aber doch ganz ordentlich. Und haben wir sonst noch irgendwas? Haben wir noch irgendwelche Tipps am Rande, die wir unbedingt noch kundtun müssen? Oder heben wir uns
die? Naja, vielleicht könnt ihr ja nochmal sagen, wie ihr das findet, dass wir jetzt über die Cover reden. Oder fehlt euch jetzt der erste Satz vielleicht? Das wäre nochmal vielleicht ganz gut. Aber danke nochmal auch an alle, die mitgemacht haben, weil es ist wirklich immer cool, nochmal zu hören, was es sonst noch für Comics gibt, die man übersehen hat. Aber man hat ja auch schon gemerkt, dass viele von den Sachen, über die ihr sprecht, dass wir über die auch schon gesprochen haben, also sei es jetzt sowas wie Batman von Greg Capullo und Snyder oder auch sowas wie Tokyo Ghoul, dass wir das alles auch schon entdeckt haben, aber natürlich sind hier nochmal ein paar schöne Tipps, die wir nicht kannten oder vergessen haben.
Genau.
Super.
Gut, dann bleibt nur noch eins. Wie gesagt, wir drücken dir die Daumen, Helge, dass du den tatsächlich auch bekommst und dass wir nicht aberkennen, weil die Rede zu schlecht war.
Ja, ich bin jetzt, wo du davon sprichst, zack, bin ich wieder aufgeregt. Dann werde ich jetzt erstmal Koffer packen.
Eben einigermaßen beruhigt. Und hast du denn Literatur für deine Zugreise mitgenommen?
Ja, tatsächlich. Ich habe ja, wie gesagt, dieses Humble Bundle, also diese Image Comics, viele Ausgaben 1 und die sind jetzt alle auf meinem Tablet drauf. Und vielleicht, ich bin ja normalerweise nicht so der Tablet-Comic-Leser, aber ich glaube, für so eine Zugfahrt bietet sich das wirklich mal an, so ein bisschen was online zu lesen.
Ich ja eigentlich auch nicht. Und ich muss sagen, ich habe ja dieses, ich hatte es ja schon gesagt, God Hates Astronauts gelesen und die gibt es in einer normalen Version als PDF und in einer HD, also normale Version glaube ich 70 Megabyte, HD-Version gleich 700 Megabyte, was mir persönlich wieder irgendwie ein bisschen viel zu viel ist, aber ich hatte es dann auf einem 10 Zoll Tablet mir angeguckt und ich muss sagen, das war schon wieder der erste kleine Rückschlag, es war schon ein bisschen unscharf, also deswegen vielleicht mal die Frage an euch da draußen, erstens, welches Format ihr bevorzugt, welches das bessere ist und muss ich wirklich mir eine 700 Megabyte große Variante für, das war ein Trade Paperback, also als digitale Variante, aber muss ich mir wirklich 700 Megabyte rüberschaufeln, um das einigermaßen gut zu lesen oder mache ich da konzeptionell irgendwas falsch? Hast du es dir schon mal angeschaut, also so schon mal durchgeblättert?
Ja, ich habe schon durchgeblättert und also ich sag mal so, diese große Auflösung und diese große Megabyte-Anzahl, das macht schon auch Sinn, weil man kann dann wirklich extrem reinzoomen. Und natürlich leuchten die Comics auch wahrscheinlich ein bisschen mehr, als sie auf Papier leuchten. Aber es fehlen halt wirklich, finde ich, diese Sachen wie dieses, ja, irgendwie das mit dem Umblättern und das Papier und was auch immer so, also irgendwie dieses Heftchen in der Hand zu halten. Also finde ich halt einfach immer noch cooler. Ist immer was anderes, als so ein starres Tablet in der Hand zu halten, finde ich.
Ich persönlich auch. Naja. Also ich bin auch eher zwiegespalten. Ich werde es probieren mal, aber ob ich so richtig warm werde damit, ist vielleicht auch eine Frage der Generation. Also ich mag einfach so dieses Haptisch. Also wenn du so eine erste Ausgabe in der Hand hast, ist schon irgendwie cooler, als wenn du dann mit dem Finger so durchblätterst. Also das ist nochmal ein Unterschied.
Ja, und gerade wenn es halt auch so eine Sachen sind, nicht jetzt zum Beispiel diese Hefte, sondern richtige Comics, die dann auch noch darauf achten, was nehme ich für Papier, sind es unterschiedliche Papiersorten. Also an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch an den Gewinner der französischen Ausgabe, weil da kannst du auf jeden Fall mal sehen, wie man so ein Buch produzieren kann. Also da gibt es wirklich, die erste Seite ist dann in so einem rauen Papier, die anderen sind im glänzenden Papier, das Cover ist mit Spotlack und sonst was. Also es ist schon, da merkt man schon, sowas kann halt online natürlich nicht.
Genau. Gut. Also ihr dürft gerne auch mal eure Meinung zu digitalen Comics reinschreiben. Seid ihr Verfechter? Seid ihr irgendwie Leute, die das total faszinierend finden? Also ich kenne Leute, die es einfach deswegen gerne mögen, weil sie halt das auch aufs Handy machen können, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil noch viel kleiner, aber Gott. Und dann wirklich immer und überall, wenn sie mal kurz Zeit haben oder in der Bahn oder irgendwo weiterlesen können und es quasi immer dabei haben und hat auch was für sich, aber und es passt halt eh in die Hosentasche, man hat es eh dabei schon. Gut. Dann soll es das gewesen sein. Und bis zum nächsten Mal. Was es dann gibt, ich weiß es ehrlich gesagt auch noch nicht. Hast du schon für dich Ideen, was kommen werden könnte?
Na klar, also habe schon einiges bei mir wieder neben Bett zu liegen. Also nur mal als Beispiel, ich will auf jeden Fall dann dieses Darth Vader dann vorstellen, wenn ich dann bis dahin schon in die Hand gedrückt bekomme. Und dann zum Beispiel Black Set könnten wir auf jeden Fall machen. Und ja, es gibt noch einige andere, aber wird nicht zu viel verraten.
Genau, seid gespannt und hört einfach rein dann mittlerweile in die 12. Ausgabe. In diesem Sinne, au revoir.
Au revoir, mes amis. Oui. Ciao.
Hunting down comics.